Herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD, ich bin 49% dieses wunderbaren Podcasts und die anderen 51% sitzen etwas südlicher von mir im Saarland. Moin Olli.
Das klebt tatsächlich wie Scheiße an meinem Schuh mit diesen 51%. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es eine saarländische Phrase war, die da irgendwie 51 rausgerechnet hat. Ich weiß auch nicht, aber JD, wie schön, wieder mit dir Zeit zu haben zu podcasten. Ich habe dich und deinen Flusenbart so ein bisschen vermisst die letzten Wochen. Musste mir ja dann immer wieder nette Leute mit einladen, aber jetzt bin ich tatsächlich froh, dass wir beide wieder ein bisschen Luxuszeit zusammen haben. Und die verbringen wir natürlich nicht alleine, denn wir haben auch nochmal die großartige Möglichkeit, heute gleich wieder zwei Gäste im Studio zu haben für eine Klassikfolge. Und dementsprechend gibt es heute auch mal wieder ein Toppi-Toppi. Ich freue mich schon, der Rekord gerät ins Wanken.
Oh ja, der aktuelle Rekord liegt bei irgendwas über 20 und
24, 26.
Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Aber kein Druck an unsere neuen Gäste.
Genau.
No pressure, in keinster Weise.
Wir machen jetzt mal was Geografisches. Ja, das machen wir. Die beiden Podcaster behaupten von sich selbst, alles nördlich von Karlsruhe ist Norddeutschland. Dementsprechend liebe Grüße in den Süden an Pete von den Brettsäckeln. Und der hat heute seinen Azubi Phil dabei. Herzlich willkommen, ihr beide.
Ja, hallo.
Hallo, schön, dass wir bei euch sein dürfen.
Zuallererst mal die Frage, Lou vermissen wir natürlich jetzt hier in eurer Gruppe, aber der hat noch ein Problem. Der sitzt noch unten im Keller und wird gerade von den großen Alten gefressen, oder?
Ja, sehr schön. Du hast unsere letzte Folge gehört. Wir haben leider Lou jetzt erstmal auf der Strecke verloren. Müssen jetzt auch mal sehen, wie wir ihn da wieder zurückbekommen. Er ist ja so ein bisschen, na, wie sagt man, tollpatschig, und da hat er sich dann wirklich einen Würfelpech eingefangen und wurde von dem großen alten Zack-Dopp gefressen. Kann man ja in unserer letzten Folge nachhorchen. Und wir müssen jetzt mal sehen, wie wir ihn wieder zurückkriegen. Aber weil mir alleine natürlich ohnehin so ein bisschen der Gesprächspartner fehlt, haben wir ja schon glücklicherweise in den letzten Folgen Phil bei uns dabei gehabt, der ja aus unserem Qualitätsgremium, wie wir das so schön nennen, für Spiele, die wir gern vorstellen wollen und testen wollen, dann den Sprung bei uns in die Ausbildung geschafft hat sozusagen. Deswegen auch heute dabei. Freue mich sehr.
Herzlich willkommen, Phil. Du bist wahrscheinlich momentan Deutschlands erster Podcast-Azubi. Erstmal herzlichen Glückwunsch für dieses Qualitätsmerkmal. Jetzt denke ich natürlich sofort in Richtung Sky-Team und denke mir, der Azubi muss auch bei den Brettsäckeln immer Kaffee kochen. Aber welche Aufgaben hat man dir denn anvertraut?
Naja, also wie Pete schon gesagt hat, der Aufstieg war ja ziemlich steil. Am Anfang durfte ich auch einfach Brettspiele mitspielen. Jetzt darf ich sogar im Podcast irgendwas sagen. Bereite mich natürlich da sauber drauf vor und ich hoffe, dass ich da Lou, bis er wieder zurück ist, einfach auch adäquat vertreten kann.
Ja. Ja, und das mit dem Azubi, das hängt natürlich jetzt vor allem damit zusammen, dass für Azubis ja die Weiterbeschäftigung leider heutzutage auch nicht mehr gesichert ist. Ne? Unser Problem ist ja, dass Phil so gut ist bei den allermeisten Spielen, dass wir da meistens kein Land sehen. Und wenn es uns dann doch zu bunt wird, dann können wir doch vielleicht nochmal die Reißleine ziehen.
Fantastische Aussichten.
Also hast du quasi einen willkürlichen, nicht vorhandenen Arbeitsvertrag, nicht unterschrieben wahrscheinlich. Ich finde, der Fachkräftemangel greift ja offensichtlich auch bei den Podcastern um sich. Scheinbar aber nicht so hart, dass man dir einen festen Vertrag anbieten möchte. Phil, was musstest du denn dafür tun, um bei den Brettsäckeln mitzumachen?
Also ich könnte natürlich jetzt sagen, es war ein hartes Auswahlverfahren, aber erstmal bin ich einfach nur da gewesen. Und allem Weiteren müssen wir mal gucken.
Ja, und außerdem haben wir eben gemerkt, dass mit Phil dann auch sowas wie Expertise bei uns dazustößt und das konnten wir dann doch irgendwie nicht außen vor lassen.
Ja, lass uns doch mal gerade noch so ein bisschen über den Brettsäckel Sorten Pepper Podcast reden. Ihr habt ja ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich ihr kramt auch alte Spiele wieder hervor, die in Vergessenheit geraten sind. Das sind bei euch die sogenannten
Golden Games.
Genau, die Golden Games. Ich dachte gerade an die Golden Girls und das habe ich mich fast nicht getraut zu sagen. Was macht denn für euch ein Golden Game zu einem Golden Game?
Alleinstellungsmerkmal würde ich vielleicht nicht sagen. Ich meine, auch die Spielträumers haben ja ihren Klassiker des Monats. Aber für uns war das sozusagen die Gründungsbegründung zu sagen, wir wollen eigentlich nicht immer nur neuen Spielen hinterherjagen und gar nicht wissen, ob die dann gut sind und dann hoch und runter spekulieren, sondern eben auch Dinge mal wieder aus dem Rampenlicht zerren, die vielleicht doch gar nicht im Rampenlicht waren, weil sie in der Zeit irgendwie im Schatten von irgendeinem gehypten Titel standen und dann schon ein paar Jahre einfach in den Regalen schlummerten. Sozusagen die Dinge da mal zu besprechen, von denen man schon weiß, dass sie gut sind oder dass sie gut waren. Und die nehmen wir uns einfach noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe, gerne auch mal so ein bisschen aus der Nische. Aber wie wir Brettspieler ja alle sind, ganz verschließen können wir uns ja vor dem Hype des Neuen dann auch nicht. Und wir jagen ja auch dann neuen Spiele hinterher. Dennoch, das Golden Game oder das alte Spiel, was wir nochmal neu besprechen wollen, gehörte wirklich zu jeder Folge auf jeden Fall dazu und steht bei uns dann auch immer im Mittelpunkt. Deswegen sind wir auch der erste Recycling-Podcast der Brettspielszene.
Sehr nachhaltig, Pete, sehr nachhaltig. Mhm. Wie entscheidet ihr denn immer, welches Spiel reinkommt bei euch?
Naja, wir haben so eine Liste von Spielen, die wir so als Kandidaten selber sehen oder von denen wir mal gehört haben und die wir dann anspielen, entweder erstmal alleine oder dann auch gemeinsam. Ne? Also beispielsweise Phil kommt ja aus unserem Qualitätsgremium, das ist eine Gruppe von 2-3 Spielern, mit denen wir Spiele dann einfach auch mal getestet haben. Und Phil, du kannst ja mal sagen, wie du da dazugekommen bist.
Also relativ unwissend bin ich da mal dazu gestoßen. Also Lou hat ja auch eine Spielerunde im Brettspielkiosk in Bad Krozing, also vom Boardgame Circus Verlag. Ja, da bin ich mit dazugekommen, weil ich auch da Testspieler ab und zu bin beim Boardgame Circus. Und da gibt's halt irgendwie eine monatliche oder zweiwöchentliche Runde oder gab's. Da wurde ich dann auch öfter von Pete und Lou gefragt, ja, wir spielen jetzt mal dieses Spiel. Und es kam mir dann irgendwie auch schon so komisch vor, weil sie haben halt immer relativ straight gewusst, was wir dann an dem Abend spielen, bis ich dann irgendwie auch festgestellt habe, ah ja, okay, ich bin das Testkarnickel dann für ihre Golden Games, ob das auch wirklich gut ist oder nicht. Und irgendwann wurde es dann auch offiziell gemacht und ich wurde auch eingeweiht. Und ja, dann hat es natürlich auch ein Stück weit mehr Sinn gemacht, die ganze Geschichte. Und ich konnte halt auch irgendwo adäquat dann zurückmelden, wie ich die Spiele fand. Ja, so war ungefähr der Verlauf, wie ich dann in die Brettsäckel reingerutscht bin.
Falls du das irgendwann mal noch juristisch belangbar machen möchtest, hiermit ist es digital aufgezeichnet und kann reproduziert werden, für den Fall, dass du irgendwann mal aus deinem Knebelvertrag aussteigen möchtest.
Olli, die haben keinen Vertrag, Olli.
Ja, lass uns doch mal zusammen ein bisschen über Spiele sprechen. Wir haben eine Kategorie, die heißt Aus der Lameng. Und in Aus der Lameng schauen wir zurück auf Spiele, die in jüngster Zeit uns in die Finger kamen und die aus Gründen einen Eindruck auf uns hinterlassen haben. Es können positive Eindrücke sein, es können negative Eindrücke sein. Und JD, ich wollte mal dich fragen, kamst du überhaupt momentan zum Spielen in dem ganzen Stress, den ihr da bewältigen musstet? Und wenn ja, was hast du denn gespielt?
Ja, wir haben gespielt. Wir haben ja alle 2 Wochen den Brettspieltreff von Schule und Spiel. Da haben wir mal feste Zeiten, das ist immer donnerstags. Und da haben wir Linie 1 gespielt. Kennt ihr Linie 1?
Jawohl, steht hier im Regal. Klassiker von Goldsieber, ne?
Genau, von Goldsieber, von Stefan Dorr. Und das Spiel zerteilt sich in 2 Phasen auf. In der ersten legt man also so Eisenbahn, die Straßenbahnschienen um Städte rum. In der zweiten Phase muss man die per Würfel miteinander verbinden. Also du musst im Prinzip von Punkt 1 nach Punkt B kommen und dann quer über die Karte. Und du musst eben die Plättchen so legen, dass du möglichst an deinen Zielen vorbeikommst, weil du hast noch verschiedene Ziele, die du anfahren musst. Und das ist ganz schön knifflig. Also ich muss sagen, das ist also vom Stil her, vom wer die 90er mag, der wird seine Freude haben, weil es ist wirklich nicht schön. Das muss man dazu sagen. Wobei die kleinen Caps sind niedlich, diese kleinen Eisenbahnen, die Straßenbahnwaggons. Aber wir hatten Spaß. Also ich muss sagen, das hat echt Bock gemacht, Linie 1. Du sagst, Piet, bei dir ist ein Klassiker, steht bei dir auch nochmal egal. Das heißt, du magst es auch oder?
Ja, ich habe das vor allem auch mit meinen Kids gespielt, um die so ein bisschen anzufüttern. Und im Übrigen war das so ein Tipp von Lou. Der hatte mich ja erstmal draufgebracht. Ich habe das allerdings schon ein paar Jahre jetzt hier stehen und kommt auch immer mal wieder auf den Tisch. Die Haltestellenzeichen finde ich noch ganz schön, die man dann da auf dem Spielbrett zu verteilen hat. Die sind so wirklich 80er Jahre. 3D.
Ja, genau. Ja. Ja. Mit verschmierten Haars, also diese, das ist wirklich 90er Jahre, richtig schön. Nostalgie zum Anfassen.
Bist du eigentlich so ein kleiner Stefan Dorrer-Fanboy?
Ich mag seine Spiele schon sehr. Also es ist so ein bisschen wie Offspring. Es gibt einige echt coole Lieder von denen, aber es gibt keine, was scheiße ist. So, und ich habe bisher auch kein Stefan Dorrer-Spiel gespielt, was scheiße ist. So, es ist schon, ich mag das schon. Ist Heckmeck am Bratwurmbeck nicht auch von Stefan Dorrer?
Nein, und damit, oh, ich sag's euch, ich wünsche mir einmal eine Folge, in dem Heckmeck keine Rolle spielt. Aber der, oh, fuck, immer wieder dieses Spiel zu. Nein, la 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 la, ich habe nichts gehört. Piet, bitte, was hast du denn gespielt? Schneller Themenwechsel und bitte sag mir nicht Heckmeck am Bratwurmbeck.
Bitte Heckmeck, egal was du sagst. Sorry, kann ich wirklich nicht machen. Das steht zwar auch hier, aber habe ich nicht gespielt. Nee, was mich wirklich auch mitgenommen hat, und zwar schon 2023 bei der Messe, da habe ich so einen Prototyp gespielt, ist ein Spiel, was in Deutschland noch gar nicht auf dem Markt ist, Diluvium. Das ist von einem französischen Verlag. Der Spieleentwickler ist Anthony Guyen. Hat auch noch nicht so viel gemacht. Das ist ein, wenn man so möchte, 4X-Spiel, das sich in einer Stunde spielen lässt. So ein Explorationsspiel. Man leitet also selbst eine Zivilisation dabei, muss Inseln entdecken und besiedeln, Ressourcen schürfen, Monster bekämpfen oder auch Mitspieler bekämpfen und allgemein einfach auch am meisten Gold scheffeln. Und in dem Spiel gibt's auch nur 4 Aktionen, die man ausführen kann. Die man eben im eigenen Zug wählen kann. Genau, 4X, genau. Explore, Settle, Produce or Engage. Also das sind die 4 Aktionen. Die werden so auf einer runden, ich möchte mal sagen, auf so einem runden Steuerrad dann ausgewählt. Man kann zusätzlich dann auch immer wieder neue Völker oder Stämme des eigenen Volkes freischalten und damit bekommt man auch wieder neue Boni. Aber das ganz Entscheidende ist auch hier bei dem Spiel, dass man keine dieser 4 Aktionen zweimal nacheinander wählen kann. Also man muss immer etwas anderes machen. Das bedeutet natürlich auch, dass man seine Züge so ein bisschen vorausplanen muss und eben die Mitspieler im Auge behalten muss. Das habe ich neulich wieder gespielt hier mit meiner Zweier-Stammrunde. Also wenn wir zu dritt spielen und da haben wir uns wirklich sehr vermöbelt die ganze Zeit, also sind gar nicht so stark aufs Entdecken gegangen, sondern haben sehr interaktiv gespielt. War für die beiden die Erstpartie und obwohl wir ein Explorationsspiel haben, ging es in einer Stunde über den Tisch und das fand ich ganz toll. Ich mag ja so Spiele, die ein bisschen mich fordern, aber trotzdem jetzt nicht 3 Stunden an den Abend dauern, normalerweise. Wobei, das geht natürlich auch, aber so eine Stunde, eineinhalb, das finde ich schon sweet. Diluvium war das. Jetzt muss ich den Verlag nochmal nachgucken, weiß ich jetzt nicht mehr.
Während du den Verlag nachschaust, Phil, vielleicht hast du ja auch etwas, was dir in positiver oder negativer Erinnerung geblieben ist.
Also negative Erinnerungen sind es auf jeden Fall mehr Fälle vom letzten Monat. Ich war im Februar, war ich auf einer Brettspielhütte im tiefsten Schwarzwald ohne Empfang. War super, irgendwie mit 50, 60 Leuten, 4 Tage lang. Und es ist kein großes Spiel, aber was mir da unglaublich Spaß gemacht hat, wir hatten es in einer Turnierform gespielt, war Pixies. Ich weiß jetzt nicht, das ist auch relativ neu rausgekommen. Ich glaube zur Messe jetzt auch letztes Jahr. Im Endeffekt füllt man 3x3 Raster mit kleinen Pixies. Also die Grafik finde ich irgendwie ziemlich hässlich. Meine Freundin findet sie wahnsinnig schön. Also da scheiden sich die Geister auf jeden Fall schon in unserem Haushalt. Und man versucht da eben diese Pixies zu platzieren. Die haben Nummern von 1 bis 9. Wenn man erstmal ein Pixie legt, zählen nur die Symbole drauf. Und wenn man gleich einen Pixie drunter legt mit der gleichen Nummer, zählt dann auch die Nummer drauf. Es gibt noch gewisse Bonuswertungen anhand von Farbe und natürlich noch Spezialpixies, die irgendwas anderes auslösen. Man draftet quasi diese Pixies aus einer Auslage raus. Das heißt, muss man immer gucken, was dann in sein Raster reinpasst. Und wenn jemand vorne dran ist, der auch das gleiche Muster oder die gleiche Farbe spielt, ja, dann ist eben blöd. Und es hat in dieser Turnierform erstaunlich viel Spaß gemacht. Das waren immer also 4 Leute und dann insgesamt 4 Gruppen. War echt cool. Also das hat Spaß gemacht als positives Highlight im Februar auf dieser Hütte.
Ja, Pixies finde ich auch richtig doll. Und ich gehöre zu dieser Fraktion der Menschen, die sagt, ich mag diesen grafischen Stil. Also mich spricht das wirklich an. Ich finde das niedlich und putzig und farbenfroh und bunt. Aber ich habe auch eine ganz liebe Freundin, die sagt, das Spiel war so hässlich, dass sie es gar nicht spielen wollte. Und das finde ich schon ein bisschen krass, dass dieses Spiel mit seiner grafischen Darstellung so polarisiert. Und JD, wir haben es auch schon online damals gespielt, oder? Und obwohl ich die Regeln nicht kannte, habe ich gewonnen.
Ja, das stimmt. Das lassen wir aber sehr gerne außen vor. Und ich kann, also, ja, über Geschmack lässt sich streiten. Und ich glaube, es gibt nur die zwei Lager. Ich habe auch nur kennengelernt, entweder ich mag es oder ich mag es nicht. Ich habe noch niemanden kennengelernt, gesagt, ach ja, ist mir egal. Nee, entweder sie fanden es süß oder sie fanden es hässlich. Also ich gehöre aber auch zu den Leuten, die es süß finden. Sorry, das ist jetzt mein...
Und abgesehen davon ist halt ein wirklich ganz cooles Anlegespiel. Irgendwie Rasserlegen scheint momentan auch so dieser Trend zu sein. Und da ist es ja auch noch interessant, weil du ja quasi zwei Karten übereinander legst. Ne? Die untere Karte ist quasi so eine Deckelkarte und die Karte, die dann oben drauf liegt, oder die oberste Karte, die man sieht in diesem Fall, ist das, glaube ich, eher so auszudrücken, das ist dann die letztendlich gewertet wird. Da geht es halt auch um Farben, um positive Symbole, negative Symbole. Also das ist schon knifflig. Und ich habe das sehr gerne auch dabei, wenn wir in ein Restaurant gehen, zu zweit und dann spielen wir noch eine Runde und dann ist die Wartezeit nämlich sehr stark verkürzt und das macht mir echt Spaß. Ganz im Gegensatz zu dem Spiel, von dem ich euch berichten möchte, es war wieder soweit. Einmal im Jahr ziehe ich mir einen braunen Mantel an, setze eine Wollmütze auf, ziehe mir ein T-Shirt mit einem Raumschiff an und treffe mich mit 3 bis 4 anderen Männern, um stundenlang durch das Verse zu fliegen, denn ich habe wieder das Glück gehabt, Firefly zu spielen. Ein Brettspiel, das einer Science-Fiction-Serie nachempfunden ist, die für mich einen ganz hohen Kultstatus hat. Und selbst das Brettspiel, was ein klassisches Pick-up-in-Deliver-Spiel ist, macht mir unglaubliche Freude. Und der Michael, den ich an dieser Stelle ganz lieb grüße, hat sich diese unglaublich protzige 10-Jahre-Deluxe-Edition damals über Kickstarter organisiert, bei der die Geldscheine schon so groß sind wie Spielschachteln, mit denen du bezahlst und denen es natürlich dann auch ganz viele Zusatzmodule gibt. Was soll ich euch sagen? Wir haben 2 Runden gespielt, waren 8 Stunden beschäftigt und wir hatten einen Heidenspaß, uns gegenseitig durch das Universum zu heizen, Aufträge zu erfüllen, uns die Reaver immer wieder so in den Weg zu stellen, dass wir geentert wurden. Und für Leute, die dieses Spiel kennen, träumt mit mir davon, wie toll es ist. Und für Leute, die es nicht kennen, wenn ihr die Serie nicht mögt, würdet ihr wahrscheinlich auch nicht Firefly mögen. Aber wenn ihr die Serie jemals gesehen habt, gibt's ein ganz tolles Brettspiel, das solltet ihr auf jeden Fall spielen. JD, von dir weiß ich, dass du es kennst. Wir hatten uns darüber schon ausgetauscht. Pete, hattest du schon mal die Finger an Firefly?
Ich muss das unbedingt auch spielen, weil ich finde die Serie absolut großartig. Das ist wirklich ein absoluter Klassiker. Aber ich habe das Spiel noch nicht gespielt, war in der Zeit, als ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe, dann doch auf Xia umgeschwenkt und habe mir Xia besorgt. Und dann wollte ich jetzt nicht gleichzeitig zwei Spiele in einem ähnlichen Setting verfolgen. Aber unbedingt steht auf der Liste, Bucketlist, ja.
Ja, es gibt ja Spiele, bei denen ich finde, es ist total doof, wenn auf Spielkarten einfach Bilder aus so einem Film draufgeklatscht sind. Bei Firefly finde ich es so authentisch, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich einen dieser, wenn ich Wash oder Zoe oder wenn ich Katie dann in meiner Crew habe und wenn ich bei Badger mir einen Auftrag hole und das sind so halt ganz viele Serienfilmmomente mit drin. Ich muss euch ja auch sagen, ne, Inara. Also die Schauspielerin, die damals Inara gespielt hat, diese Companion, die fand ich ja so hübsch, dass ich mich immer drum bemühe, dass sie in meiner Crew ist. Aber wir schwelgen ein bisschen ab. Phil, bitte rette das Ganze. Hast du schon Firefly gespielt?
Nee, also ich muss mich jetzt auch outen. Ich kenne auch die Serie nicht.
Du bist auch zu jung, glaube ich.
Ja, stell dir vor, jemand kommt auf die Idee und sagt, wie könnten wir denn Wild West und Science Fiction in eine Serie reinpacken? Und das machst du 13 Folgen lang, bis die Produzenten sagen, das ist so schlecht, wir setzen es ab. Und das ist Firefly.
Ja, aber da habe ich jetzt Lust drauf bekommen. Ne?
Ja, mach das. Mach das auf jeden Fall. Also die Blu-rays kriegst du für ganz günstiges Geld auf dem Sekundärmarkt.
Muss jetzt allerdings eben bestellen, bevor diese Folge rauskommt, weil jetzt werden sich natürlich alle auf die Anzeigen stürzen.
Und das muss man dazu sagen, nur die Produzenten waren der Auffassung, dass es schlecht ist, weil es ist eine unfassbar gute Serie, auch mit toll, also die Charaktere werden von Folge zu Folge immer besser, finde ich. Und es endet mit einem Film, den Film darfst du gucken, aber sieh es bitte nicht als Teil dieses ganzen wunderbaren Kunstwerks. Also das ist meine Meinung. Ich finde, da hat man dann in kürzester Zeit, so wie bei der 8. Staffel Game of Thrones, versucht, in kürzester Zeit alles irgendwie sinnvoll zu gestalten. Und das gelingt in den wenigsten Fällen.
Ja, das war ein Entgegenkommen an die Community, die einfach wollte, dass die Geschichte weitergeführt wird. Und das war der Versuch, so einen runden Abschluss zu finden. Traurig und rund, naja, lassen wir das. Ja, das war außer La Meng, was wir so in der letzten Zeit gespielt haben, was Kleines und was Großes. Und Pete, bevor wir jetzt weiter...
Darf ich noch was sagen?
Ja, so, unbedingt.
Aus bitte. Der Lameng, mir fällt noch was ein. Ihr habt ja, jetzt hast du über den Film auch ein bisschen gesprochen. Mir fällt noch was ein, was wirklich Eindruck bei mir hinterlassen hat. Am vergangenen Wochenende war nämlich wieder deutschlandweiter Gratis-Rollenspieltag. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwas sagt oder ob euch das mitnimmt, aber ich habe den mitgemacht wieder. Ich war letztes Jahr erstmals nach, ich glaube, 30 Jahren Rollenspielabstinenz wieder dabei. Das ist ja so ein bundesweiter Werbetag sozusagen für Rollenspiele. Das hat mir auch dieses Jahr wieder Spaß gemacht. Ich war bei einer Runde dabei in dem System Savage World. Da spielt man auch im Wilden Westen mit ja auch noch ein paar magischen Charakteren etc. Hat unglaublich Spaß gemacht, obwohl ich wirklich durch und durch jetzt Brettspieler bin. So ein kurzer Ausflug in die alten Rollenspieltage, die ich so in meinen späten Teens und Anfang der 20er hatte. Ach, war einfach schön nostalgisch und macht dann doch auch immer wieder Spaß. Also kann ich mal empfehlen, wenn die nächsten Rollenspieltage wieder sind, geht da einfach auch mal hin.
Pete, hast du Deadlands gespielt?
Ja, genau. Ja.
Das ist ein sehr zu empfehlendes Rollenspiel. Also ich spiele selber auch Pen & Paper. Und ich mag diese Welt, was Shadowrun ist vergleichbar. Ja, nee. Ich fange nochmal vorne an. Doch, nee, Shadowrun kann man noch ein bisschen vergleichen. Shadowrun verbindet Magie mit der Welt, wie sie in 50 Jahren ist. Nee, 2070. Egal, in bald. Mathe war nicht so meins. Und Savage World verbindet Magie mit dem Wilden Westen. Das ist einfach unfassbar gut gemacht.
Yeah.
Also diese ganz viele schöne erzählerische Stränge. Tja, so ist es.
So ist es. Und bevor wir weitermachen, Pete, ich glaube, an dieser Stelle wäre noch ganz offiziell einmal hier es angebracht, dass wir uns entschuldigen möchten, obwohl wir jetzt im Nachhinein wissen, dass wir gar nichts Böses getan haben. Nämlich, ich greife nochmal zurück an diesen Tag, in dem ich joggen war und ihr bei den Spielträumers im Podcast gesagt habt, dass es ja einen anderen Podcast gibt, der eure, ja, Sackle-Playlist kopiert hat. Und mir brachen die Beine weg. Ich lag auf dem Boden und dachte, oh mein Gott, JD, meinen die denn uns? Und daraufhin haben wir uns ausgetauscht und also ganz schuldbewusst haben wir euch erst einmal kontaktiert und ihr habt es dann allerdings tatsächlich erst einmal aufgeklärt, nämlich ihr meintet gar nicht uns, sondern ihr meintet die Spielträumers, die eine Playlist kopiert haben.
In der Tat, die Spielträumers hatten eine Playlist gemacht, hatten uns dabei allerdings auch erwähnt und wie Daniel ja auch richtigerweise sagte, so das Zitat ist im Prinzip das schönste Lob. Wir haben das ja ein bisschen rumgeflaxt und dass ihr die auch hattet, eine Playlist, das hatten wir bei dem Kommentar dann in dem Fall gar nicht im Blick. Aber was ich übrigens zu eurem Podcast sagen kann, ist, dass ihr ja, glaube ich, ganz kurz nach uns gestartet seid und wir damals noch dachten, da braucht es jetzt eigentlich unseren Podcast. Aber ich hatte dann wirklich Lust da drauf und dann haben wir uns da in die ersten Folgen reinbegeben und dann 2-3 Monate später kam die Nachricht auf, dass ihr jetzt auch einen neuen Podcast anbietet. Das war natürlich wirklich erstmal ein Schlag ins Gesicht. Wir dachten natürlich, nach uns braucht es niemanden mehr. Aber schön, dass ihr jetzt auch schon so lange dabei seid.
Was war denn damals eure Intention, überhaupt den Podcast zu gründen? Was war so der Stein des Anstoßes?
Das war die Vorbereitung auf die Spielemesse 2022 war das, zu der ich relativ viele Podcasts gehört habe, um natürlich auch so ein bisschen mich zu informieren. Und da hatte ich das Gefühl, und da entschuldige ich mich jetzt schon bei allen Kollegen, die hier auch podcasten, dass viel zu viel spekuliert wird und dass da ganze, also stundenweise gefüllt werden mit reinen Spekulationen über welches Spiel vielleicht gut sein könnte, weil irgendein Autor irgendwann mal was Gutes gemacht hat und das erste Druckbild oder Pressebild toll aussieht. Und dann dachte ich, also nee, komm, dann sprechen wir doch mal wirklich über Substanz, über Spiele, die man schon kennt, anstatt irgendwie nur nach vorne zu schauen. So kamen wir dazu, einen eigenen Podcast zu machen. Und da Lou auch ein bisschen Interesse dann hat an Soundspielereien, ne, sind wir eben dann auch zu unserem Format gekommen mit den Audio-Comics, wie wir sie nennen, und ja, unseren Rubriken.
Auf eure Playlist, die Muckesäckel-Playlist, kommen natürlich auch Lieder drauf, und wenn man die sich anschaut, ist das auch eine bunt durchgemischte Playlist. Nach welchen Kriterien ballert ihr denn da Lieder drauf? Bei uns ist es ja so impulsgesteuert. Ich habe ein Spiel, dazu fällt mir was ein. Vielleicht, weil ich es immer trelle, oder vielleicht, weil der Titel irgendwie eine Assoziation bringt. Wie geht ihr davor?
Ja, ich könnte jetzt auch ein bisschen akademischer versuchen, das zu erklären, aber im Prinzip genauso wie du. Schönes Lied, passt gut, nehmen wir.
Genau, wird so hingebogen, dass es dann irgendwie passt.
Genau. Ja, ich habe ja manchmal da auch schon sehr weitreichende Herleitungen, um ein Spiel mit einem Lied zu verbinden. Da werde ich immer geschimpft.
Und dann hoffe ich doch auch, dass sich heute wieder Titel finden, die wir auf die Alles außer Toplisten-Playlist Powered by the Brettsäckel draufpacken und die auch hoffentlich bei euch vielleicht auf die Muckesäckel-Playlist dann draufkommen. Beides kann man bei Spotify hören, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Jelise, langsam sollten wir mal anfangen, aber zuerst müssen wir wieder rausfinden, wer denn beginnt. Leg mal los.
Und zwar haben wir hochakademisch uns überlegt, wie wir jetzt anfangen würden. Und als Brettsäckel ist ja immer ein Sack irgendwie mit dabei. Und es gibt ja auch verschiedene Spiele, wo ein Sack quasi die Hauptrolle spielt. Und kennt ihr das Spiel Cornhole?
Ja.
Mhm. Ja, Phil, magst du das Spiel einmal kurz erklären?
Also das Spiel Cornhole ist, ich nehme einen Sack und wirf sie in ein Loch, oder?
Bam, genau.
Genau. Das war schon alles. So, und es gibt tatsächlich Turniere. Und ich möchte jetzt, Schätzfrage, von euch wissen, wie schwer ist denn so ein Sack?
Und wer die Zahl nennt, die am nächsten an dem klassischen Gewicht eines Turniersacks ist, beginnt dann die Runde und der Rest ordnet sich dann ein.
Genau.
670 Gramm.
Wie viel? 617?
70.
670 Gramm, okay.
Ich habe keine Ahnung, über welche Größen wir hier reden. Also ich hätte jetzt gesagt...
So halt, ne?
Ja, oder auch 65 also, Kilogramm, hätte ich gesagt.
Dann darf ich anfangen.
Ich muss mal Cornhole googeln. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen könnte.
Ich sag 320 Gramm.
Gut, ich sag 410 Gramm. Guck mal nach. Das sind 450 Gramm tatsächlich.
Dann haben wir noch eine Reihenfolge, oder?
Das heißt, ich beginne, danach Olli, danach Phil und mit sehr weitem Abstand irgendwann Pete.
Aber da wir ja heute wieder zu viert im Studio sind, machen wir die Reihenfolge wieder. JD beginnt, dann so wie du es gesagt hast, und ich übernehme dann deinen zweiten Platz. Denn du und ich, wir werden heute ein Spiel vorstellen.
Genau.
Und Pete und Phil werden zwei Spiele vorstellen. Und Phil, du warst ja auch nur indirekt an der Auswahl des Themas beteiligt, aber worauf habt ihr beide euch denn verständigt? Worüber reden wir heute?
Also wir haben uns gar nicht verständigt, wir haben uns nicht abgesprochen.
Ja, das war die höfliche Art und Weise zu sagen, dass also, er nichts zu melden hatte bei der Auswahl des Themas.
Ja, also wo darf der Azubi mitreden bei den Geschäftsentscheidungen? Nein, sorry, nee, wir hatten uns ja ausgetauscht zunächst und ich hatte dann von euren Vorschlägen die Tiermeeples gewählt. Und als Phil das hörte, war er nur zu begeistert, da mitzumachen, richtig, Phil?
Ja, auf jeden Fall, Chef. Da habe ich noch eine Frage, eine kurze. So in den letzten Podcast von euch hat doch irgendjemand gemeint, dass die Naturthemen jetzt irgendwann mal zu Ende wären. Deswegen habe ich mich gewundert.
Ja, ich war das. Ja, manchmal haben wir auch ja gar keinen Einfluss auf die Themen, die wir in einer Folge machen, denn das sind Themen, die uns die letzten Gäste dalassen. Und in diesem Fall werdet auch ihr am Ende dieser Folge euch abbrechen können für drei neue Themen, die ihr dann unserem nächsten Gast, unserer nächsten Gästin stellen könnt. Wir sind einfach auch nur Sklaven der Entscheidungen anderer. Also insofern müssen wir da durch. Und ja, ich stehe zu meiner Aussage, ich habe mich müde gespielt an Naturthemen. Das wird uns heute allerdings nicht daran hindern, uns ein paar Spiele vorzustellen, bei denen echt schöne Spielsteine dabei sind. Und Pete, du hast jetzt etwas Interessantes gemacht. Du hast nämlich den Plural gebildet. Ein Tiermiepel, zwei Tiermiepels. Und mich hat es tatsächlich beschäftigt. Was ist denn jetzt der Plural von Miepel? Gibt's das tatsächlich? Also, ist es, reden wir von Tiermiepeln? Reden wir von Tiermiepels? Reden wir von Tiermiepelscher? Also, wie ist das in eurem Sprachgebrauch?
Also wir aus Baden-Württemberg können ja alles außer Hochdeutsch und auch schon gar kein Englisch.
Das ist also so charmant übrigens. Beste Kampagne überhaupt.
Ja, das hat mal echt gezündet. Meeples ist natürlich völlig falsch, aber ich meine, die Deutsch und Englisch, das ist ja ohnehin so eine Hassliebe. Insofern, ich glaube, da dürfen wir sagen, wie wir wollen.
Also es geht um die Spielsteine, mit denen man Dinge in ein Brettspiel tut. Und irgendwie, JD, habe ich heute das Gefühl, dass wir so ein ähnliches Erlebnis haben könnten wie damals mit Severn, nämlich dass es irgendwie den Elefant im Raum gibt, den allerdings am Schluss niemand gewählt hat, um dann am Schluss dahin zu kommen, zu sagen, das wäre dann doch das beste Spiel gewesen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird.
Du, ich habe auch überlegt und nochmal kurz zu den Meepeln. Ist es nicht, also ich sage aber manchmal auch Meepeln und Meepels, aber ist es nicht wie im Englischen im Prinzip, also People sind ja auch, ist ja auch schon Plural.
Also ein Nullplural. Aber im Englischen gibt es ja auch People und auch Peoples in anderen Zusammenhängen, wenn es anders benutzt wird.
Ja, aber das dazu ist ja Stilmittel, oder?
Das ist ach komm, wir fangen doch einfach an. JD, leg los.
Okay.
Welche bunten Spielsteine, die wie ein Tier geformt sind, möchtest du als erstes vorstellen?
Ach ja, da hängt mir gerade raus, es ist wie Bärchentierchen aussehen, muss ich mich einem anderen Spiel bedienen. Und ich habe mich für ein Spiel entschieden, was ich schon relativ oft gespielt habe und was bei uns meistens als Appetizer oder als Absacker rankommt. Ich bin ja ein Kind der 90er und 1993 kam, ich meine es waren 93, ich war 8 Jahre alt, ich muss ein bisschen ausholen, da habe ich heimlicherweise Jurassic Park gesehen. Und ich habe damals, mein Cousin hat gesagt, ich darf damit rein. Liebe Grüße an Dennis, du Arf. In dem Moment, weil ich habe meine Mutter gefragt, meine Mutter hat gesagt, nein. Dann hat Dennis gesagt, ja, du darfst rein. Ich habe deine Mutter nochmal überredet und dann waren wir im Kino. Und dann war ich voll stolz nach Hause gekommen, hat gesagt, Mama, ich habe Jurassic Park gesehen und hat einen Hausarrest. Vielen Dank dafür. Viele Jahre später begab es sich so, dass es ein Spiel geben sollte, in dem man Dinosaurier sich zulegen konnte und ein Dino-Park sich gestalten kann, und zwar mit einem Mechanismus, der gar nicht mal so schlecht ist, und zwar im Drafting-Mechanismus. Und das Ganze tun wir bei Draftosaurus. Draftosaurus, ja, jeder kriegt sein eigenes Gehege und wir haben einen Würfel, das teilt sich in zwei Phasen auf. In der ersten Phase würfelt man, dann müssen alle anderen, also da sind verschiedene Symbole drauf und die Symbole sind auch auf dem Gehege drauf und wir legen dann immer einen Dinosaurier in der zweiten Phase in das jeweilige Gehege und als aktiver Spieler, sage ich mal, darf ich mir ein Gehege aussuchen und alle anderen müssen dann in das Gehege legen, wo es dann das Symbol, was gewürfelt wurde, und das machen wir eben so lange, bis die Figuren, meine ich, ist mir überlegen, kann Blödsinn erzählen, bis alle Figuren, glaube ich, verteilt wurden. Und dann werden die Punkte gezählt. Dann gibt es dann Punkte, Gehege, wo nur gleiche Dinos sein dürfen. Es gibt Gehege, wo nur ein einziger sein darf. Es gibt Gehege, wo unterschiedliche Dinos sein dürfen und so weiter und so fort. Und so, ja, spielt sich das locker flockig in, ich glaube, 20 Minuten in Vollbesetzung. Und das ist ein total tolles Spiel. Und eben auch mit total tollen Meeples, mit Tierfiguren halt. Es gibt den Triceratops, übrigens der beste Dinosaurier überhaupt. Es gibt den T-Rex, es gibt den Stegosaurus, es gibt die zwei Erweiterungen, einmal mit Flugsauriern und mit Wassersauriern. Also, und ich habe es natürlich alle. Leute, hat euch das Dino-Fieber auch gepackt? Mögt ihr Draftosaurus?
Also, ich kenne es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber es hört sich eigentlich nach einer netten Absacker an, oder?
So sieht es aus. Da ist Draftosaurus ein total witziges Drafting-Spiel. Ja, und die 15 Minuten, die sind total realistisch. Das geht so ratzfatz. Du bekommst 6 Dinos, wählst einen aus, setzt einen ein, gibst 5 weiter. Du bekommst 5 Dinos, wählst einen aus, gibst 4 weiter und so weiter. 2 Runden hat man das gespielt. Pete, hast du Liebe für Draftosaurus?
Wir sind ja Gäste bei euch. Also ich habe das mal gespielt. Ich finde die Figuren auch sehr, sehr süß. Hab jetzt aber keinen Drang, das notwendigerweise einzufordern. Aber ich verweigere mich ja auch ungern und spiele immer gerne was mit, wenn das für Begeisterung sorgt. Habe ich das jetzt ausreichend? beantwortet.
Das war sehr diplomatisch beantwortet. Ja, aber ich habe da also ganz, ganz große Freude dran. Das ist tatsächlich auch eins dieser Spiele, die ich immer wieder mit im Schlepptau habe, wenn ich weiß, dass ich auf Menschen treffe, die so wenig spielen, dass sie mit dem Begriff Drafting gar nichts anfangen können, wo ich weiß, dass ich ein Spiel habe, das innerhalb von 15 Minuten gespielt ist, nachdem es innerhalb von wenigen Minuten erklärt ist, wenn man die Gehege klar gemacht hat und bei dem ich das ganz gut anleiten kann bis zu einem Zeitpunkt, wo es laufen gelassen wird. Und deswegen schätze ich Draftosaurus tatsächlich sehr. Und irgendwie hat sich in meinem Mythos der Kopf verfestigt, weil das ja so viele französische Autoren sind, dass die mit Sicherheit alle mal in einem langen, dunklen Winter auf einer französischen Alpenhütte gesessen haben und haben sich gedacht, oh la la, lass uns doch mal zusammen ein Spiel erfinden. Und dann haben sie alle zusammen irgendwie Draftosaurus gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das geträumt habe, ob ich das tatsächlich gehört habe, ob das so war oder ob das meiner wilden, kranken Fantasie entsprungen ist. Aber für mich gehört dieser Mythos genauso dazu, wie dieses Spiel mit diesen wunderbaren kleinen Dinosauriern. Ja, und eins meiner Spiele, die ich damit ausgesucht habe, habe ich jetzt schon mal zur Seite gelegt, JD. Danke, dass du es genommen hast, denn das wäre mir sehr bedeutsam gewesen, dass Draftosaurus heute erwähnt wird. Auch wenn in Süddeutschland es nicht so sehr geliebt oder gar nicht so sehr gekannt ist.
Verkannt, wahrscheinlich verkannt.
Aber gut, dass euer Azubi jetzt da ist. Du sagst hier, was von Expertise anfangen, ne? Das ist ja irgendwie, macht ja dann auf mehreren Ebenen.
Ich schreibe es mir auf die Liste.
Danke. Ich habe ja schon angeteasert, ganz viele französische Autoren. Hast du die Namen präsent und kannst du sagen, wo es rausgekommen ist? Und hast du ein Lied für die Playlists?
Ja, alles dabei, Olli, alles dabei. Diese Autoren sind Antoine Bauzin, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc und Théo Rivière. Wahrscheinlich alles falsch ausgesprochen, aber das sind die vier jungen Leute, die das quasi erfunden haben. Für 2 bis 5 SpielerInnen hat eine 7,1 bei Boardgame Geek und ist 2019 rausgekommen, und zwar bei Boardgame Box.
Und danach noch die 2 Erweiterungen.
Es gibt 2 Erweiterungen, genau, die lohnen sich auch absolut. Also die fügen sich wunderbar ins ganze Geschehen ein. Und es gibt ein Lied, was ich habe. Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert von der weltberühmten Musikerin Music with Michal, keine Ahnung, wie die Frau sich spricht. Aber der Song heißt Dinosaur Zoo. Also Dinosaurier.
Okay, das Kriterium war, mir fällt nichts ein, aber ich muss ja irgendwas nehmen.
So in etwa, genau. Ich habe das bei Spotify eingegeben und Dinosaur Zoo, und es kam Dinosaur Zoo. Was soll ich dir sagen? Höchst wissenschaftlich gearbeitet hier.
Erstes Spiel vorgestellt, und Phil, du warst mit deinen 600 Gramm relativ nah dran und hast deswegen das Recht, dein erstes Spiel vorzustellen.
Und ich komme nicht drauf klar. 65.
Harte Konkurrenz hier.
Harte Konkurrenz, ja.
Dann mache ich mal weiter. Es geht von der Komplexität her und von der Spielzeit in die ähnliche Richtung. Ich habe mich für unser aktuelles, wobei schon relativ lange, Lieblingsspiel entschieden, was jetzt auch in die Kategorie passt mit der neuen Erweiterung. Da sind jetzt ja tolle Tiermiepel dabei, Artenschutzprojekte zu unterstützen. Ach, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon drauf gekommen seid.
Da sind doch Pinguine dabei.
Ah, süße Pinguine, genau. Fische, Erdmännchen, das eine kann ich nicht erkennen. Genau, Arche Nova mit Marine Worlds. Also eben, warum lieben wir das Spiel? Wir haben kleine Kinder, deswegen spielen wir auch oft abends zu zweit, und ich finde, es funktioniert super zu zweit. Es lässt sich gut spielen, es ist dann auch abendfüllend mit, dadurch, dass wir es auch beide über 30, 40 Mal gespielt haben, auch eine harte Competition, wo man sich dann auch nichts mehr schenkt, obwohl es um süße kleine Tiere gibt. Wir lieben halt diesen Mechanismus mit dieser Auswahl von Aktionen verbunden mit gewissen Stärken drin, je nachdem, wo deine Auswahlkarte liegt. Ja, die Grafik ist, finde ich, soweit okay von Arche Nova. Style ist okay. Aber dann diesen Zoo aufzubauen, sich die Karten in der Hand so zurechtlegen, dass man dann am Schluss nochmal irgendwie unser Lieblingstier, den Weißkopf-Seeadler, spielt, der den in der nächsten Aktion irgendwie raushaut. Also tief taktisch, von der Komplexität auch soweit in einem gewissen Rahmen, wie wir es lieben. Also wir sind auch eher im Expertenbereich anzusehen. Von dem her habe ich mich für Arche Nova in dem Zug entschieden, eben auch, weil jetzt diese süßen Tiermiepel mit dazugekommen sind. Wer von euch hat es denn schon gespielt?
Ja, ich. Ich finde es super.
Also an Arche Nova führt kein Weg vorbei. Das ist so ein brutal gutes Spiel.
Die Erweiterung steht bei mir aber noch aus.
Also Erweiterung finde ich auch echt empfehlenswert. Wir haben sie uns dann gleich geholt, wobei wir haben auch dann alles geholt, auch mit diesen Minimaps, diese Map-Erweiterung, die noch gekommen ist. Mhm. Es macht es auch einfach nochmal mit diesen Riesenstapeln an Tieren ein bisschen variabler, weil ich schwemme ja mit meinen Aquariumtieren mit dieser Wellenfähigkeit ja auch dann auch diesen Auslagestapel auch nochmal auf. Das heißt, ich komme auch schneller durchs Deck durch, was vielleicht früher ein bisschen statisch war. Also setzt auch da eigentlich an, wo die kleinen Schwächen, also bei einer BGG-Rating von 8,5, gibt's ja wenige Schwächen, dann auch irgendwo da waren. Genau, auf jeden Fall klasse Spiel.
Jetzt kommt aber die Stimme der Vernunft, die fragt, sag Phil, wenn wir nur das Grundspiel betrachten, sind denn da Tiermiepel dabei? Nein. Das war nämlich das Kriterium, nachdem ich es wieder rausgenommen habe aus meiner Liste. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Durch die Wasserwelten-Erweiterung hast du diese süßen Tiermiepel dabei. Und alles, was du gesagt hast, ist vollkommen valide und stimmt und qualifiziert dieses Spiel. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich heute einen super Podcast gehört habe mit dem Matthias Wigge, dem Macher dieses Spiels, der dann nochmal so auf den Prozess zurückschaut und auch in die Zukunft schaut, was dann aus diesem Universum noch wird, und ein Kennerspiel in dem Arche Nova Universum angekündigt hat. Und der Podcast, das ist natürlich Ende Geek, Alles Geek, und der Pete hat das Interview geführt. Und an dieser Stelle gerne einmal eine Empfehlung für diesen etwas sehr angenehmen, nerdigen Podcast. Aber Pete, du hast dich, glaube ich, noch gar nicht geäußert zu Arche Nova.
Ja, ich habe das auch gespielt, finde es auch großartig, aber ich bin wirklich late to the game. Ich habe Arche Nova erstmals vor, glaube ich, 3 Wochen gespielt. Aus so einer gewissen Bockigkeit heraus, weil das ein Spiel war, was wirklich so gut ankam, in der Szene so weit verbreitet war, und ich normalerweise diese Expertigen-Spiele auch nicht direkt ansteuere, sondern eher so im gehobenen Kennerspielbereich mich wohlfühle. Und dann dachte ich, wenn das alle gut finden, dann möchte ich das jetzt gar nicht spielen. Also das ist so ein bisschen ein Zug aus meinen Teenie-Jahren, der da manchmal wieder vorkommt. Aber ich habe es jetzt gespielt, finde es ganz großartig, und ich bin dem Martin, der es uns erklärt hat, sehr, sehr dankbar. Ich möchte auch gleich wieder das mit Jim spielen. Freue mich auch auf die nächste Partie. Ganz, ganz großartiges Spiel.
Ganz, ganz großartiges Spiel, ja. Danke, dass es in dieser Auswahlliste drin ist. Und ich glaube, der Begriff Expertenspiel, der ist vollkommen angemessen. Das ist kein Spiel, das man nebenher so spielt. Und ich erinnere nochmal gern daran, meine allererste Partie habe ich zu viert gespielt und sie hat viel zu lange gedauert. Also ich habe es nicht mehr in Erinnerung, ob es 4, 5 oder 6 Stunden waren. Also wirklich ab bis mal lang. Aber am Ende des Spiels war genau dieses Gefühl, boah, das möchte ich sofort nochmal spielen. Und ich spiele es am allerliebsten zu zweit und am allerliebsten auch gerne mit meiner Frau. Und da schaffen wir das schon locker in so einer Stunde 30, in einer Stunde 45 entspannt und haben dann aber auch ganz viel Freude. Und ich habe es bei wenigen Spielen, habe ich eine Motivation, es zu gewinnen. Hier habe ich das. Und noch viel mehr habe ich die Motivation, das optimale Spiel zu spielen. Also immer die richtige Entscheidung zu fällen, die Aktionskarte richtig einzusetzen. Ich grüble ganz wenig über Spiel und Spielverläufe hinterher, aber bei Arche Nova nehme ich mir die Zeit und gucke, wo ich was falsch gemacht habe, um es das nächste Mal besser zu machen. Also dieses Spiel kommuniziert mit mir auf so vielen Ebenen. Ganz, ganz großartige Sache.
Das Ende des Spiels erinnert mich auch immer an ein Fahrradrennen, wenn zwei irgendwie vor dem Peloton weit vorne sind, und dann belauert man sich so, okay, ich taste mich jetzt noch auf der Aktionsleiste oder der Artenschutzleiste ein bisschen ran, weil wenn es sich ja kreuzt, dann ist es zu Ende. Ich lege mir die Karten zurecht und dann versuche ich, diesen perfekten letzten Zug zu machen, damit ich irgendwie nochmal richtig diese Artenschutzleiste und die Attraktionsleiste dann auch eben sich sauber kreuzen. Also das ist irgendwie so, schon irgendwie 5, 6 Runden, bevor es vorbei ist, plant man dann schon irgendwie diesen Zug.
Ja, krass, ne? Und es ist wirklich, also es geht auf so ein Finale Furioso zu, man weiß ganz genau, wie man es finishen möchte und dann hat deine Kontrahentin oder dein Gegenüber dann tatsächlich dann auch noch ein Artenschutzprojekt, kann es noch ausspielen und dann denkst du wieder, ach scheiße. Hast du eigentlich schon mal mit Minuspunkten gewonnen, also so -2 zu -7 oder sowas? Das finde ich ja auch so irgendwie skurril.
Also tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, Archinova war das noch so Ende der Pandemie. Das heißt, ich glaube, wir haben es sehr, sehr viel zu zweit gespielt. Und als wir dann wieder nach außen, draußen gelassen worden sind, waren wir auch beide eigentlich so gut, dass Minuspunkte nie passiert sind, wenn wir es mit anderen gespielt haben.
Ja, also Archinova habe ich jetzt so, würde ich so aus dem Kopf so September 2022 irgendwo einordnen, so um diesen Dreh. Das war dann, glaube ich, schon die leichte Phase der Pandemie, als die
Lockerung. Ja, die leichte, genau. Aber ja, also nee, nie mit Minus.
Ja, Matthias Wigge haben wir schon gesagt.
Das ist unter Feuerland erschienen, 2022, wie ich gerade gelernt habe, für 2 bis 4 Spieler, wobei ich auch für mich sehe den Sweet Spot bei 2 Spieler. Zwischen 90 und 150 Minuten steht bei BGG, wie du gesagt hast, ich glaube zu zweit, wenn beides können, ist es möglich. Ansonsten landen wir da auch, glaube ich, mal gut bei 3 Stunden und die Gewichtung ist bei circa 3,8, also ich würde sagen, das ist dann schon im Expertenbereich drin.
Piet, dein erstes Spiel wartet darauf, gelüftet zu werden.
Ja, ich habe ein Spiel, was ein bisschen leichter daherkommt, auch aus dem Jahr 2022. Ein Spiel, was ich über Kickstarter unterstützt habe. Das mache ich heutzutage nicht mehr so sehr. Aber dieses Spiel hat mich damals wirklich rein optisch schon gefangen und aufgrund der Mechanismen, die das Spiel beinhaltet. Das Spiel heißt auf Deutsch Die Tiere vom Ahorntal. Ich sehe, du freust dich. Auf Englisch Creature Comforts ist entwickelt von Roberta Taylor und illustriert von Shauna J.C. Tenney. In Deutschland ist das dann herausgekommen bei Board Game Circus. Das wusste ich damals noch nicht, dass wir bei denen irgendwann dann auch mal im Brettspielkiosk landen und Spiele spielen und testen. Schöne Grüße an dieser Stelle an den Daniel von Board Game Circus. Ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Die Tiere vom Ahorntal, ein Mix aus Worker und Dice Placement. Es geht auch um Ressourcenoptimierung und es geht ein bisschen um Set Collection. Also so ein paar der Mechanismen, die mir ganz selber ganz gut liegen, die ich gerne spiele. Und das Spiel ist, kommt so ein bisschen, kommt optisch daher, als sei es ein Kinderspiel. Ich glaube, es bildet eine Brücke für junge Spielerinnen und Spieler, um so in ein fortgeschrittenes Segment einzusteigen. Aber es hat es durchaus auch in sich und ist auch interessant für Vielspieler, finde ich. Jetzt kommen wir dazu den Meeple, die ja jetzt erstmal für unsere Auswahl auch im Zentrum stehen. Da gibt's nämlich schöne Hasen, es gibt Stachelschweine, es gibt Waschbären, Füchse, Eichhörnchen. Also wirklich sehr, sehr schöne Holzfigürchen, die auch bedruckt sind, so dass man wirklich auch da mehr sieht als die reinen Konturen. Und für jeden gibt's eben 4 von diesen Spielfiguren. Es gibt ein eigenes Tableau und einen Unterschlupf für unsere Häuser und eben nochmal 2 farbige Familienwürfel. Die Würfel sind auch ganz wichtig für die Aktionswahl. Warum geht's in dem Spiel? Also ich bin ein Tierchen, also ein Waschbär beispielsweise, und bereite mich das ganze Jahr über auf den strengen Winter vor, indem ich meine Höhle ausbaue, indem ich mich mit Nahrung versorge, indem ich sicherstelle, dass es auch schön gemütlich ist in meiner Höhle. Das mache ich mit verschiedenen Aktionen. Auf dem zentralen Spielplan gibt es verschiedene Orte mit Aktionen, auf denen wir in den Runden unsere Spielfiguren einsetzen können. Hier kann man also Waren bekommen, Ideenkarten erhalten oder in der Werkstatt Verbesserungen herstellen, die man dann wieder nutzen kann. Um jetzt aber die Aktionen auszuwählen, muss ich Würfel einsetzen. Beispielsweise einen Pasch oder eine Zahl, die kleiner ist als 3 von dem Würfel oder eine kleine Straße, also verschiedene Anzahl von Würfeln. Und dann kommt auch der Kniff. Ich wähle die Aktion aus, bevor ich weiß, welche Würfelwerte fallen. Zumindest für einen Teil der Würfel. Ich weiß zwar meine Würfel, die sogenannten Familienwürfel, aber dann gibt es auch noch die Dorfwürfel. 4 Würfel, die geworfen werden, nachdem alle ihre Aktion gewählt haben, ihre Spielfiguren eingesetzt haben. Und das bedeutet natürlich, dass man eine große Unsicherheit darüber hat, ob die gewählten Aktionen dann auch tatsächlich ausgeführt werden können. Weil vielleicht das Würfelglück einem dann doch nicht hold war. Man kennt zwar die Zahlenwerte von 2, aber eben nicht von 4 Würfeln. Das bedeutet aber auch, dass es für alle gleich ist, dass alle mit den gleichen 4 Dorfwürfeln operieren müssen. Ja, ich kenne ein Drittel und die anderen 2 Drittel nicht. Das hatte ich schon gesagt. Ich muss also ziemlich drauf spekulieren, ob die Würfel auf die Würfel kommen, die zu meinem Plan passen. Gleichzeitig gibt es allerdings auch noch Trostpflaster, auch sehr thematisch. Ne? Ein Trostpflaster bekommt man, um auch so einen Würfelwurf zu manipulieren oder auch mal eine Ressource zu bekommen. Und auch schön und damit auch ein Indiz dafür, dass es eben auch so ein Einsteigerspiel ist in Aktionswahlmechanismen, in Dice Placement, ist, dass man sich die Aktionsfelder nicht blockiert. Also da gibt es dann keine Frustration darüber. Mir gefällt das Spiel deshalb sehr gut, weil das Thema wirklich 1A durchkommt. Die Ausstattungen, die zueinander passen, die man sich besorgen kann. Also beispielsweise kann ich mir einen Schaukelstuhl besorgen, eine Decke, eine Kerze und ein Buch, ne, und habe dann eben meine Höhle schön gemacht. Die Verbesserungen passen. Wenn ich mir eine Schubkarre besorge, dann werde ich bei der Ernte nachher besser und bekomme mehr Ressourcen. Auch thematisch ist das wirklich sehr schön, wenn ich an die Ressourcen denke. Es gibt nicht alle Ressourcen oder alle Nahrungsmittel das ganze Jahr über. Also Pilze beispielsweise gibt es nicht im Sommer. Das heißt, ich muss dann, wenn ich die Pilze aber für irgendeine Verbesserung oder für irgendein Gut brauche, dann auch schon mal ein bisschen vorplanen, wann ich das dann bekommen kann. Wie gesagt, tolles Einsteigerspiel, das aber eben durch Planung erfordert. Und was mir ganz besonders gefällt, ich bin ein großer Fan der Würfelwürfe, weil damit natürlich so Unsicherheit und auch ein bisschen so ein Glücksfaktor mit reinkommt. Und ich sage das immer wieder, sowas hilft mir in Spielen, zu bestehen gegen Spieler wie Phil, die viel, viel besser sind, sich das Optimum an Aktionen so durchzurechnen, dass sie dann noch 6 Züge vor dem Ende von Arche Nova noch wissen, was besser wäre, jetzt zu tun. Das kann ich nicht. Deswegen hoffe ich, dass das Glück und Unglück der Würfe sich bei mir und meinen Mitspielenden dann so ein bisschen die Waage hält. Das gefällt mir ganz gut. Es gibt aber doch eben auch einiges zu planen. Es gibt ein bisschen zu grübeln. Wo setze ich meine Aktionen ein, meine Figuren ein? Welche Aktionen muss ich als erstes machen? Was kommt als nächstes? Soll ich vorsichtshalber auf ein Feld setzen, bei dem ich auch noch was tauschen kann? Oder soll ich jetzt mal mir eine Ware besorgen, die es später nicht mehr gibt? Also richtig schön, gemütlich, bunte Farben, tolle Meeple. Übrigens auch tolle Ressourcen, Steinchen, die sind auch in sehr schön in Holster geformt. Das Spiel hat einen extrem Wohlfühlfaktor für mich. Man kann sich so richtig gut vorstellen, dass man da Nahrung sammelt und erfolgreich dann da sitzt und den Winter wohlig am Kamin verbringt, möchte ich mal sagen. Ich glaube, Olli, du kennst die Tiere vom Ahorntal. Das habe ich dir zumindest gemeint.
Ich hätte es genau so vorgestellt, wie du es vorgestellt hast. Einer der Kickstarter, als die Kickstarter-Welt noch in Ordnung war, aus dem Jahr 1922, den ich noch unterstützt habe. Und was ihr nicht seht, ich bin immer mal wieder rausgeflitzt. Also spätestens nachdem JD sein erstes Spiel Draftosaurus vorgestellt hat, bin ich raus und habe ein zweites Spiel geholt. Jetzt habe ich das zweite Spiel geholt, nämlich die Tiere vom Ahorntal, um das vorzustellen. Das hast du jetzt genommen. Es ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Und Creature Comforts, das ist ja ins Deutsche übersetzt mit die Tiere im Ahorntal, weil die 1:1 Übersetzung ins Deutsche schwer möglich ist. Das heißt so viel wie das leibliche Wohl oder das Wohlbefinden. Und du hast es ausgedrückt, ne? Es ist ein rundum Wohlfühlspiel, wenn man dieses Spiel spielt. Und ich durfte es jetzt auch nochmal in der Vorbereitung auf diesen Podcast mit meiner Frau spielen und ich habe mich einfach wohlgefühlt. Es gibt 2 Dinge, die ich vielleicht noch anmerken möchte oder vielleicht auch eure Rückmeldung dazu einholen möchte, wie ihr das seht. Erstens einmal die Tatsache, dass man nur 1/3 der Würfel bereits kennt und dann mit einem 4-Würfel-Set danach seine Züge noch machen muss, das dauert ein bisschen Zeit. Also bei Leuten, die gern perfekt optimieren, kann das auch mal Zeit in Anspruch nehmen. Stört euch das? Ist die erste Frage. Und das zweite ist die Alterseinschätzung von 8+. Also glaubt ihr tatsächlich, dass die Tiere vom Ahorntal schon für Kinder mit 8 Jahren so gut zu spielen ist, weil es ja eben doch einen ganz großen Grad der Planung braucht. JD, vielleicht du, sofern du das Spiel kennst.
Ich habe es leider nicht gespielt, Olli. Kann da nichts zu sagen. Ich kann vieles zu sagen. Ich finde es hübsch. Ich habe es schon auf diversen Tischen gesehen. Es hat sich aber noch nie ergeben, dass ich es gespielt habe. Aber ich mag Wohlfühlspiele und dieser Wohlfühlcharakter ist noch nie so an mich herangetreten worden. Guck mal, dass ich es in den Finger kriege.
Phil, als Testspieler im Brettspielkiosk, du wirst doch schon die Tiere im Ahrental gespielt haben.
Genau, also ich habe es schon gespielt. Leider damals war ich noch nicht dabei, aber ich sehe es jetzt auch eher so wie ihr. Also der Text geht ja auf den Karten, das sind ja immer nur 2-3 Sachen, aber ich glaube, dieses Vorausplanen etc., was jetzt Pete auch schon beschrieben hat, würde ich jetzt nicht bei 8 Jahren sehen. Also vielleicht 10, was jetzt irgendwie in die Richtung gehen würde. Beziehungsweise, Pete, deine Kinder sind ja in dem Alter dann auch. Also ich würde jetzt eher es auch für ältere Kinder einschätzen. Also ich habe jetzt auch gerade mal nachgeguckt in der Community bei BGG, ist es für 10 plus mal markiert.
Ich finde schon 10 ist eine sehr untere Grenze. Ich habe das jetzt hier auch eingepackt in einer Spieletasche, möchte das nämlich mitnehmen zu meiner Runde demnächst. Wir sind hier eine Dreierrunde, die regelmäßig spielt. Und wenn wir bei unserem Oliver spielen, dann spielt das erste Spiel meistens noch seine Tochter mit und die ist 13 und die wollte jetzt immer mal ein bisschen was Anspruchsvolleres spielen. Also wir haben da schon ein paar Spiele gespielt, die vielleicht ein bisschen leichter sind als das. Und sie möchte gerne eigentlich auch was Richtiges spielen. Und ich dachte, dass die Tiere vom Ahorntal da jetzt der nächste Schritt sind. Also die ist 13, da würde ich sagen, das packt die. Aber 10 finde ich auch schon sehr, sehr knapp. Das müssen schon gezüchtete Vielspieler-Nachkömmlinge sein, finde ich.
Pete, spielt ihr die 8 Spielrunden, die ursprünglich in der Anleitung drin standen, oder habt ihr auch dieses verkürzte Spielzeit von 6 Spielrunden?
Ich finde, 6 ist ausreichend. Dann kommen ja dann 2 Jahreszeitenkarten weg. Dann wird es noch ein bisschen enger in der Planung, ja, weil du dann eben noch mal sehen musst, welche Ressourcen dann noch gar nicht mehr kommen. Ich finde, wie du vorher schon sagst, wenn dann das Spiel in voller Anzahl gespielt wird, kann es auch ein bisschen dauern. Und das ist ja ein Spiel für bis zu 5 Personen. Das macht dann, glaube ich, auch nicht mehr Spaß. Insbesondere, wenn du dann auch noch jemand Jüngeres dabei hast, der oder die dann vielleicht die Konzentration auch gar nicht so lange dann aufrechterhalten kann. Ich würde es einfach auch schauen, kürzer zu spielen. 6 Runden reichen.
Genau, 6 Runden zu zweit oder zu dritt, finde ich, das ist eine sehr schöne rundum Wohlfühlpackung für die Tiere im Ahorntal. Hast du denn noch so ein paar Fakten dazu? Wir haben ja schon gesagt, bei Board Game Circus in Deutschland erschienen. Wie hat's gemacht?
Roberta Taylor hat's entworfen und Shauna J.C. Tenney hat's illustriert. Das ist ja schon auch ein sehr ins Auge stechender Stil. Da gibt's auch, habe ich gesehen, 1-2 Spiele, die auch in der gleichen Welt, möchte ich mal sagen, angesiedelt sind, die ich aber noch nicht gespielt habe.
Das war dann die erste Runde. Und ich habe jetzt meinen Stapel nochmal so ein bisschen runtergewühlt. Und ich hätte jetzt die Wahl, ich könnte auch mit einem Creatures weitermachen, nämlich mit Wondrous Creatures. Ein Spiel, das allerdings in Deutschland jetzt erst bei Strohmann erscheinen wird innerhalb der nächsten Zeit. Das lasse ich aus. Den Elefanten im Raum nehme ich auch nicht, sondern ich freue mich, euch ein Zwei-Personen-Spiel vorzustellen, das eine Hauptspielmechanik hat, die mich normalerweise gar nicht anspricht, nämlich Area Control und Area Majority. Es ist nämlich das Zwei-Personen-Spiel Great Plains, das bei Lookout-Spiele erschienen ist. Und ich würde es jetzt auch so zurückdatieren ins Jahr 2022, so ungefähr um diesen Dreh. Und das allererste, was ich dazu sagen möchte, ich liebe es, das Spiel aufzubauen, denn du verteilst einfach blaue Schlangen und orangene Füchse an die beiden Personen, die mitspielen, dann nimmst du die insgesamt 8 oder 7 großen Hexplättchen, schmeißt sie in die Luft und so wie sie fallen, setzt du den Spielplan in ein großes Hexfeld wiederum zusammen. Das heißt, du hast ein Chaos-Zufallsprinzip, wie sich der Spielplan zusammensetzt. Ja, und dann müsst ihr euch vorstellen, das Ganze repräsentiert die Great Plains, also die große Prärie. Ich lokalisiere die jetzt mal gern für mich in meinen Gedanken Nordamerika. Und dort möchten eben die Schlangen und die Kojoten, Schakale, Füchse, was auch immer es sind, um die Vorherrschaften der Grasflächen kämpfen. Und wenn in den Grasflächen sogar noch Quellen drin sind, dann ist das in der Prärie wahrscheinlich noch punkteträchtiger. Und dann ist es ein Spiel, das relativ einfach ist. Nacheinander setzen wir Figuren ein. Entweder aus einer der vielen Höhlen. Insgesamt kann man sich 3 Stücke am Anfang seinen eigenen. Von dort aus kann ich Figuren einsetzen oder an eine bereits eingesetzte Figur. Ja, und dann geht ein brutales Hauen und Stechen um die Mehrheiten dieser hellgrünen Wiesenfelder los. Ich habe die Möglichkeit, andere Tiere von dort zu verdrängen. Ich habe die Möglichkeit, sie dort runterzuschubsen. Ich habe sogar die Möglichkeit, sie in die Felsen zu drücken. Dann gehen sie ganz raus. Und ich habe die Möglichkeit, über das strategische Platzieren mir auch noch Bonusplättchen zu nehmen. Solche Totemplättchen, das können dann Pferde sein, bei denen ich eine doppelte Strecke gehen kann. Ein Bär, mit dem ich eine Figur rauskicken kann. Oder ein Adler, mit dem es mir gelingt, auf der Karte, ist ja keine Karte, also auf unserem Spielplan, auch ein Gebirge zu überbrücken. Und das gibt mir ganz viele taktische Möglichkeiten, wie ich das spielen kann. Und das Ganze dauert vielleicht 10 Minuten. Also länger hat eine Partie noch nie gedauert. Und der Aufforderungscharakter, nachdem man verloren hat, ist so groß, dass man unbedingt eine Revanche möchte. Deswegen kommt bei mir Great Plains tatsächlich auch immer nur im Doppelpack vor, weil es so zeitkonsumierend, zeitgerafft, ganz, ganz große Entscheidungsvielfalt bringt und gleichzeitig auch so einen ganz harten Konkurrenzkampf auslöst. Ja, die Tiermiepel, die sind wirklich abstrakt schön, minimalistisch, die Schlange mit einem gewundenen Hals und dieser, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, das sind Füchse, keine Schakale, eben auch mit so einer spitzen Nase und die finde ich extrem schön, gerade in ihrer Minimalistik. Ja, und Great Plains ist ein Spiel, von dem ich gar nicht genug bekommen kann, aber ich habe zu wenig Leute in meinem direkten Umfeld, die das mögen, weil es eben dann halt super konfrontativ ist. Und deswegen frage ich euch, wer würde es mit mir spielen, beziehungsweise wer kennt es schon? Phil, du hast gerade genickt. Los, sag was.
Also ich würde es auf jeden Fall spielen. Erinnert mich so ein bisschen vom Setting her wie Lost Lights, das jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Hm. Ich habe es aber tatsächlich noch nicht gespielt. Also von dem her, ich würde es auf jeden Fall mal mitspielen.
Also ich glaube, Lost Lights ist noch eine gute Nummer drüber. Hier ist es tatsächlich dieses, ich rück dir auf die Pelle und du musst dich verteidigen und gleichzeitig lockst du mich in eine Falle, damit du mich wieder rausschieben kannst. Also sehr, sehr, sehr reduziert, was so dieses Kräftemessen angeht. Eigentlich ist es wie ein Armdrücken die ganze Zeit und irgendwann merkst du, oh Mist, ich habe verloren. Ja, und ganz am Schluss, ich habe ja auch gesagt, das Area Majority wird halt gezählt, wer hat die Mehrheit in diesen Grasfeldern und der bekommt dann entsprechend die Punkte und durch den Zufall werden halt eben auch diese Grasflächen ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Manche sind dann nur 1 Punkt wert, manche können auch mal 4 oder 5 Punkte wert sein. Jedes Mal was anderes, ganz, ganz, ganz neu. JD, komm, du hast es doch schon mal gespielt.
Aber natürlich, ich mag es sehr gerne, hab's allerdings lange nicht gespielt. Ich habe es halt einmal recht viel gespielt und kann absolut nur das bestätigen, was du sagst. Es ist knackig, es ist schnell aufgebaut, es ist schnell gespielt. Und es verlangt immer mindestens nach einer zweiten Runde, wenn nicht sogar dritten, vierten. Weil es eben so schnell geht und weil es eben ja diesen schönen Aufforderungscharakter hat.
So, und Pete, und wenn du jetzt auch noch sagst, das ist toll, dann haben wir doch schon mal einen Vorgriff auf das Chucky-Zelda-Folge.
Also mir gefällt der Anblick und mir gefällt, was ihr erzählt, auch das Konfrontative. Ich habe es aber nicht gespielt, tut mir leid.
Ja, gar kein Problem,
das musst du dann irgendwann nach. Aber es reizt mich. Also würde ich vorziehen einer Partie Draftosaurus, aber...
Und das war's. Dankeschön, dass ihr dabei wart.
Ja, doof. Ich habe auch noch mal ein paar Artefakten, nämlich, dass Trevor Benjamin und Brett J. Gilbert das Spiel gemacht haben. Und jetzt klicke ich mal gerade bei BGG eben auf den Link, weil die haben doch schon öfters Spiele zusammen gemacht. Lass mich mal gerade überlegen... Undaunted steht da, Witchcraft Resist, also Mandala, genau. Ach, daher kommen mir die Namen so bekannt vor. Und das Ganze ist von Clemens Franz illustriert. Daran scheiden sich immer mal wieder die Gemüter und die Geister. Ganz liebe Grüße an jemanden, den ich kenne aus Nürnberg, der sich jedes Mal bei Clemens Franz übergeben muss. Das Ganze ist bei Lookout erschienen ja 2021. Ich glaube, 2022 habe ich es in meinem Kopf abgespeichert, dass ich zum ersten Mal kennengelernt habe. Als Lied habe ich mir ausgesucht von Nirvana, On a Plane. Ha, endlich mal wieder was Gutes.
Snakes on a Plane. Sorry.
Und damit ist das vierte Spiel vorgestellt. Und in der Reihenfolge vor dem 65-Kilo-Mann kommt dann erst noch einmal Phil.
Ich bin nicht mehr weg, die Folge.
Ich hab's jetzt gesehen. Ich hab's gesehen. Das ist alles viel kleiner, als ich dachte. Ich hab so gedacht, das ist irgendwie so ein norddeutsches Spiel, was so ähnlich ist wie Baumstämme werfen oder so. Aber ich wusste nicht, dass das so was Kleines ist.
Ja, es gibt ja Schotten, die neigen dazu, Steine durch die Gegend zu werfen. Mhm. Genau, bei den Highland Games oder sowas. Das ist das Einzige, was sich jetzt noch gerettet hat, diese Assoziationskette.
Puh. Aber Schottland wäre schon sehr norddeutsch. Also das wäre schon sehr weit im Norden. Also das ist schon...
Phil, bitte.
So, dann mache ich mal weiter, auch in der Gefahr, dass ich jetzt den Elefant im Raum erwischt habe. Bei mir geht's auch um ein Wohlfühlspiel. Man backt Brot, man geht Fische angeln, man züchtet irgendwelche Tiere. Am Schluss der Erntezeit guckt man in sein Lager und stellt fest, oh, da fehlt was. Ich kann meine Familie nicht erlernen und auf einmal wird's ein Mangelspiel. Mangelspiel wird's wahrscheinlich direkt bei euch auch schon klingeln. Das heißt, ich komme auch schon zum Autor. Wer könnte's denn sein? Uwe Rosenberg. Warum habe ich das Spiel im Vergleich zu Agricola gewählt? Erstens mal gibt's da wirklich auch Tiermeeple in der Standardversion. Und zweitens war das auch das erste, sagen wir mal, komplexere Spiel, das ich gespielt habe. 2007 rausgekommen, da habe ich es noch nicht gespielt, da war ich schlicht und ergreifend noch nicht alt genug. 1 bis 5 Spieler, wir haben es bis jetzt meistens zu dritt oder zu viert gespielt. Die Spielzeit variiert dann je nach Spielerzahl. Ich würde jetzt mal sagen, so eine Stunde bis 2, würde ich sagen. Komplexität liegt knapp unter Archinova mit 3,8. Für die Leute, für die zwei, die jetzt hier zuhören und das Spiel noch nicht kennen. Also es ist so ein Bauernhof-Management-Spiel aus dem 17. Jahrhundert. Worker-Placer. Das heißt, wir können unsere Familienmitglieder auf irgendwelche Felder stellen, die mir Felder bebauen, die mir dann Tiere züchten. Hier kommen dann auch die Tiermiebel ins Spiel. Was gibt's denn? Schweine, Kühe, Schafe. Die Fische sind Plättchen, genau. Man kann gewisse Gebäude errichten, um seinen Hof eben auszubauen, sei es neue Wohngebäude, sei es weitere Wiesen oder Äcker. Die Äcker muss man bestellen, die Tiere dann irgendwie schlachten. Man kann noch gewisse Anschaffungen tätigen, die dann eben meine Fähigkeiten im Bauernhof verbessern. Man versucht natürlich auch, diese Familie auszubauen mit neuen Arbeitern, neuen Familienmitgliedern, die dann auch weitere Aktionen in der nächsten Runde ausführen können. Und was ich daran einfach auch so schön finde, sind halt diese klassischen rosenbergischen Mangelerfahrung, das heißt, man hat auch immer nur einer, also die Aktion kann immer nur auch eine Person pro Runde ausführen und wenn man da dann irgendwie auch falsch plant, bleibt am Schluss halt irgendwie nur noch das Tagelöhnen oder was auch immer und wenn man falsch geplant hat, dann geht's auch am Schluss der Runde mal betteln, damit man da auch einfach nicht in die Hungerphase reinkommt. Was ich schön finde, mit den ganzen Anschaffungen, die man da auch tätigen kann, mit den Variationen, auch den Erweiterungen im Spiel, ist jedes Spiel irgendwie doch ein bisschen anders, ohne dass es auch aus meiner Sicht überladen ist. Also da vielleicht jetzt mal ein Sprung zu Black Forest. Ich weiß jetzt nicht, wer es von euch gespielt hat. Da war es mir fast zu viel irgendwann mal auf dem Brett mit diesen ganzen Gebäuden, die man dann auch machen konnte. Ich finde hier bei dem Spiel ist es nochmal stark, also stärker reduziert, übersichtlicher, aber es hat halt auch eine gewisse Tiefe, die man dann doch erreichen kann in dem Spiel drin. Und was ich da jetzt auch klar im Vergleich zum Archinova, zu dem ersten Spiel dann auch sagen muss, hier hat man auch wirklich die Tiermiebel mal in der Hand, man setzt sie irgendwie aufs Brett, also da auch schon eine ganz andere Haptik, wie einfach nur diese Artenschutzprojekte dann auch erfüllen. Und das fühlt sich dann auch irgendwie gut an, wenn sie sich dann irgendwie weiter fortpflanzen. Es tut einem dann auch schon fast leid, wenn man sie mal schlachten muss. Also auch die emotionale Bindung da gegenüber diesen Tieren. Und ich finde das Spiel einfach klasse, auch noch nach den ganzen Jahren, wo wir es immer mal wieder 1, 2, 3 Mal dann im Jahr dann auf den Tisch bekommen. Und da habe ich mich auch an der Stelle bewusst gegen Aller Erde, geht ja in die ähnliche Richtung, entschieden, weil wir auch ein Nationalpatrioten hier in der Runde haben. Und wenn ich jetzt irgendwas über Norddeutschland erzählen müsste, das wäre dann auch schon wieder off-topic für mich.
Ich helfe dir gerne aus, das ist gar kein Problem. Aale ist nicht weit von dir.
Habe ich sonst noch Hard Facts zu dem Spiel vergessen? Eigentlich nicht. Ich glaube, soweit beschrieben. Ich denke, die meisten haben es auch gespielt. Ja, auch ein Top 100 Spiel bei BGG. Vielleicht auch ein bisschen langweilig jetzt, aber genau, eben weil ich es schon so lange spiele, finde ich es halt eben auch gut.
Ja, für mich ist Agricola gleichgesetzt mit Rosenberg. Also das ist irgendwie der Nukleus seines Schaffens. Für mich ist das sein Meisterwerk in dieser Epoche 2007, als es rausgekommen ist. Für mich ist es das Spiel, mit dem ich Rosenberg gleichsetze. Und erst ein Fest für Odin hat das dann nochmal abgelöst, weil dort diese neue Puzzle-Schaffensphase mit eingezogen ist. Aber für mich ist das halt wirklich, denke ich an Rosenberg, denke ich an Agricola. 1:1.
Ja. Pete und du?
Ja, Agricola ist natürlich ein super Spiel, allerdings tatsächlich nicht mein Favorit. Rosenberg liegt so ein bisschen am Thema. Ich finde das Thema, ich möchte jetzt nicht sagen langweilig, aber es nimmt mich nicht so sehr mit. Es gibt andere Spiele, die ich da besser finde. Newsfjord finde ich super. Ich habe neulich erste Mal für mich entdeckt, Oranienburger Kanal. Das ist ein bis zwei Personenspiel. Das finde ich auch sehr, sehr gut, obwohl es ein bisschen tröge, so optisch daherkommt. Aber es ist ein ganz tolles, herausforderndes Spiel, bei dem man schön optimieren kann. Black Forest mag ich, muss ich natürlich mögen, kommt aus der Heimat. Finde ich aber auch wirklich ganz toll. Agricola, ja, jetzt habe ich relativ viel abgelenkt. Ich finde das gut, finde das auch absolut nachvollziehbar, dass Phil das hier vorgestellt hat, denn das gehört schon auf Listen, selbst wenn ihr keine macht.
Ganz kurz, interessiert mich persönlich sehr. Bist du der Mensch, der sagt, Black Forest ist das bessere Glasstraße, oder bist du der Auffassung, Black Forest jetzt gar nicht gebraucht und Glasstraße ist all das, was man in der Hinsicht braucht? Weil da gibt's ja auch mehrere Lager.
Ja, wir haben ja eine Folge zu Black Forest gemacht und dann auch sehr detailliert die Unterschiede beschrieben. Ich finde, beide Spiele haben eine Berechtigung für sich. Ich würde jetzt nicht das eine hergeben, weil ich das andere habe. Ich finde, dass Black Forest vielleicht noch herausfordernder ist und bei Glasstraße noch ein paar mehr Zufallselemente drin sind. Ich weiß nicht, welche Gebäude kommen etc. Das ist bei Black Forest alles schon absehbar. Das heißt, ich kann klarer auf mein Ziel hinarbeiten. Ich finde beide sehr, sehr gut. Die sind ja auch relativ zeitgleich entwickelt worden. Meistens heißt das, dass Black Forest der Nachfolger ist. Das ist aber wohl gar nicht so, sondern war der Ursprungsentwurf von Uwe Rosenberg, der dann aber relativ lange dann erstmal nicht verwirklicht wurde. Ich kann nur sagen, das sind zwei Spiele, die verwandt sind, aber die man beide haben sollte, wenn einem solche Spiele dann auch liegen. Wie siehst du das denn?
Also ich mag beides auch total gerne, aber die Herausforderung ist bei Black Forest natürlich einiges größer und höher. Und ja, das Glückselement bei Glasstraße, Kriterien, die du schon angesprochen hast, absolut nachvollziehbar. Also ich sehe das ganz ähnlich. Ich bin gehört zur Kategorie, sie haben beide absolut ihre Daseinsberechtigung, wie man so schön sagt. Und ich spiele beides total gerne. Wobei Glasstraße schneller gespielt ist. Also wenn du was Kürzeres haben willst, nimmst du die Glasstraße. Das ist das einzige Kriterium, wo ich sagen würde, das lasse ich gelten. Alles andere bin ich vollkommen fein mit.
Ja, es kommt ja auch ein bisschen auf die Stimmung an. Ne? Möchte ich einen Abend lang mich auch ein bisschen fordern? Möchte ich mit anderen mich wirklich duellieren sozusagen? Oder möchte ich ein bisschen zocken? Wenn ich zocken möchte, dann spiele ich Glasstraße und kann dann so ein bisschen versuchen, meinen Gegenüber zu lesen, welche Karten er oder sie nun auf die Hand nimmt und ausspielt. Und ja, das sind unterschiedliche Spiele.
Ja, haben wir das ein für alle Mal klargestellt.
Ein für alle Mal.
So, dankeschön. Das.
Dann bleibt noch dein zweites Spiel, Piet. Und mein Elefant, von dem ich dachte, der nicht Agricola war, ist immer noch nicht genannt.
Nee, ich dachte auch erst, als er Fischen und so weiter sagte, und nee, das war es aber nicht.
Also mein Spiel wird nicht der Elefant sein. Es handelt sich nämlich um sehr, sehr kleine Tiere, die in diesem Spiel eine ganz zentrale Hauptrolle spielen. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2012, und wird meistens falsch ausgesprochen. Das sind jetzt sehr, sehr viele versteckte Hinweise, die erst am Ende dann auch Sinn ergeben. Das Spiel heißt Myrm. Mirmes.
Mit Ameisen.
Ja, mit Ameisen, genau. Ist bei Istari Games und Rio Grande Games erschienen 2012. Designer ist Johan Levé. Der Künstler, der das Spiel illustriert hat, Arnaud Demé, das kann ich jetzt tatsächlich auch nicht aussprechen. Für 2 bis 4 Spieler die Komplexität auch eher im gehobenen Niveau, 3,46. Und bei dem Spiel geht es darum, als Anführer eines Ameisenvolkes das eigene Reich auszubauen und natürlich größer zu machen, um am Ende sozusagen die Ameisenkönigin des Königreichs Mürm zu sein. Und dieses Königreich sozusagen wird dargestellt durch einen Garten auf diesem zentralen Spielfeld. Wir selber haben als Anführer des Ameisenvolkes da Ammen, Arbeiter und Larven, die wir einsetzen, um die Kolonie auszubauen, das Volk zu vermehren, das Königreich zu erkunden, das eigene Gebiet zu erweitern, Vorräte zu sammeln oder eben auch Beute zu machen, die dann wieder zu Vorräten werden, sozusagen. Und bei diesem Spiel sind die Arbeiter- und Soldatenameisen, die Miepel, die wir uns ja in dieser Folge so ein bisschen anschauen wollen und sind jetzt allein schon wegen ihrer Machart auch was Besonderes in dieser Folge, weil sie sind aus Plastik. Jeder Spieler hat 8 richtig schöne Ameisenminiaturen, die zwar, wie gesagt, aus Plastik sind, aber dafür mit sehr schönen, dünnen und richtigen Ameisenbeinchen ausgestattet sind, die dann da so über dieses Spielfeld krabbeln können. Das Spiel spielt man über 4 Jahre. Zu Beginn jedes Jahres gibt es noch ein Ereignis, was dann nochmal ein bisschen die Regeln verändert. Es gibt auch Spielendebedingungen. Es gibt eben verschiedene Aufgaben, die man erfüllen muss und auf die man sehr langfristig hinarbeiten muss. Das Spiel ist schon ein Entwicklungsspiel, bei dem wirklich jeder Zug zählt. Und ich finde, das ist nach meinem Dafürhalten sogar noch extremer so, als bei zum Beispiel Arche Nova. Denn hier ist schon in der ersten Runde entscheidend, wie ich meine Züge wähle, um dann am Ende bei den Spielendpunktbedingungen das Maximale rauszuholen. Wenn ich da nicht rechtzeitig investiere und rechtzeitig auch auf die sogenannten Atelier-Funktionen gehe, dann kann ich nicht mehr alle Plätze besetzen und dann bin ich gegen eine Spielerin, die das gemacht hat, schon relativ früh raus. Bei dem Spiel geht es auch so ein bisschen drum, den Mangel zu verwalten. Man muss mit den knappen Ressourcen wirklich hantieren. Das Spiel hat eine große strategische Tiefe, wie ich finde. Gerade schon gesagt, jede Entscheidung hat wirklich langfristige Auswirkungen. Und dabei ist dann eben auch sehr entscheidend, das Timing im Blick zu behalten, wann ich welche Aktion wähle und wann meine Gegenüber vielleicht auch in die eine oder andere Richtung auf dem Spielfeld ziehen und ich da versuchen sollte, davor zu kommen. Man kann also wirklich sagen, bei dem Spiel setzt sich der Ameisenstamm durch, der da so am gnadenlosesten dann noch wirklich optimiert. Und das finde ich wirklich crunchy. In diesem Spiel glühen die grauen Zellen richtig durch. Ganz entscheidend bei dem, was ich tue, ist diese Ammen-Einsetzphase. 9-mal im Spiel, also sind 9 Phasen, die ich dann so durchplane, berechne ich einen gesamten Spielzug durch, der dann berücksichtigen muss, welches Einkommen habe ich, erziele ich, welche Ausgaben, welche Lagerkapazität habe ich in meinem Ameisenstock, welche Aufgaben muss ich erfüllen und welche zukünftigen Ereignisse kommen vielleicht noch. Das ist wirklich herausfordernd. Und trotzdem gibt es auch ein paar Zufallselemente. Es gibt auch Ereignisse, wie gesagt. Es gibt Würfelergebnisse. Ein Spiel, in das man nicht sehr leicht reinkommt, das aber wirklich sehr, sehr thematisch ist nach meinem Dafürhalten. Je besser ich ein Volk entwickle, desto mächtiger werden auch meine Aktionen, desto bessere, größere Plättchen, also die sogenannten Pheromon-Plättchen kann ich auslegen auf dem Spielfeld, desto mehr Punkte kann ich kassieren. Ich glaube, das passt ganz gut auch so zum Ameisenvolk. Es ist ein Spiel mit relativ großem Frustpotenzial. Wenn das Timing mal nicht aufgeht oder wenn ich Ressourcen abwerfen muss, weil ich zu gierig war und aber die Lagerkapazität dann gar nicht habe, dann muss man damit auch umgehen können. Kennt ihr das denn? Ich glaube, JD hat genickt, als ich das genannt habe. Zumindest hat er gleich die Ameisen erkannt.
Korrekt, ich habe es einmal gespielt, als es rausgekommen ist, aber ich glaube, die Regeln waren nicht ganz klar, wenn ich mich da recht erinnere. Das war ein ziemliches Brett.
Ja,
also die Regeln waren auch nicht gut geschrieben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das hat uns dann irgendwann, weil es so viele Unklarheiten gab, haben wir das Spiel dann, ich glaube, abgebrochen. Wir haben es nicht zu Ende gespielt. Wobei ich wusste, was das Spiel von mir wollte, aber irgendwie ich kriege es aber nicht mehr ganz zusammen. Ich habe es aber nicht gut in Erinnerung, leider.
Du hast recht, die Regeln sind nicht gut geschrieben. Ich habe in meinen Notizen hier auch noch stehen, 16 Seiten, durch die man wie immer wieder neu blättern muss, um sich das, auch wenn man es mehrfach gespielt hat, nochmal wieder vor Augen zu führen. Es ist nicht ganz eingängig, aber ich muss sagen, es ist auch sehr belohnend, das Spiel zu Ende gebracht zu haben. Also insofern würde ich es wirklich nochmal empfehlen. Es ist eine Mangelwirtschaft, hier hat man zu wenig Lager. Und da fehlt eine Ameise. Ich bräuchte noch eine Soldatenameise. Aber eigentlich, ich habe jetzt einen Stein und zwei Erde, brauche aber genau die umgekehrte Kombination. Das ist schon ja eine Grübelaufgabe. Phil, du hast es gespielt, das weiß ich. Wir haben es zusammen gespielt.
Ja, ich hatte das große Glück, dass der beste Chef der Welt mir das auch erklärt hatte. Das heißt, ich musste auch gar nicht die Regeln lesen. Also ich habe es ja auch davor nicht gekannt. Ich glaube, das war auch das Golden Game von Krohn, das er mitgebracht hatte. Also wie du gesagt hast, auch mit dem Hauptspielplan da drauf rumlaufen, sich da irgendwo die Ressourcen streitig machen, gegen die anderen Insekten kämpfen. Das war sehr interaktiv, was ich generell bei diesen alten Spielen auch immer besser fand, wie bei vielen solitären neuen Spielen. Von dem her, also ich würde es auf jeden Fall nochmal mitspielen, wenn du es wieder bringst.
Ja, ich glaube, es ist auch ein Spiel, was man am besten mit Leuten spielt, die es schon gespielt haben. Jemand, der das kennt, lässt Neueinsteigern da keine Chance. Es hat eine sehr, sehr steile Lernkurve, weil man dann auch erst das Zusammenspiel der späteren Aktionen mit den heutigen Entscheidungen ganz gut nachvollziehen kann. Aber ich sehe, Begeisterungsstürme löse ich bei euch jetzt damit nicht aus, mit diesem Vorschlag. Aber es hat ganz, ganz tolle Ameisenfiguren drin.
Doch, also es ist norddeutsche Begeisterung. Das ist also ist sehr ver. Oh, das ist schon richtig gut.
Ja, und ich kann mich sehr elegant aus dieser Affäre ziehen, denn 2012 war diese Zeit, in der ich mich von den Brettspielen abgewandt hatte, eher bei den digitalen Spielen gelandet bin. Und Mirmes kann ich tatsächlich nur von eurer 20. Folge, die ihr aufgenommen habt, von Krabblern und Kronjuwelen. Die einzige Assoziation, die ich mit diesen sehr schönen Ameisen habe, ist, dass ich mich erinnere, dass ich ganz gerne einmal in solchen Juxtüten solche Spinnen hatte, die ich rumgeworfen habe. Und daran erinnert es mich eher. Also es spricht mich jetzt auch nicht so 100% optisch an. Vielleicht ist es der Kunststoff und vielleicht ist es auch die Entwöhnung. Kunststoff war ja lange Zeit das gefragte Material, wenn es darum ging, irgendetwas in einem Spiel darzustellen. Und dann kam wieder die Holzphase und dann kam die Miniaturenphase, die ja dann doch nochmal irgendwie wieder zurück zum Kunststoff ist. Vielleicht bin ich es auch einfach nicht mehr gewöhnt, dass man sich damals so viel Mühe gegeben hat, etwas so Aufwendiges zu machen, eben halt aus Kunststoff.
Also zunächst mal entschuldige ich mich natürlich über hier ein Spiel zu sprechen, was wir schon mal besprochen haben, aber ich finde das wirklich sehr, sehr gut und ich finde es bedauerlich, dass das vielleicht auch wegen der schlechten Regeln, wegen des etwas schwierigen Einstiegs nicht so richtig bekannt ist. Es ist ein richtig tolles Spiel für Vielspieler. Und wenn Phil sagt, er spielt's wieder mit, dann kann es so schlecht nicht gewesen sein. Dann hat es ihn genug herausgefordert. Das würde ich schon mal so sehen.
Ja, und es bedarf überhaupt gar keiner Entschuldigung, denn gute Spiele müssen immer wieder kommuniziert werden, damit gute Spiele auch über die Jahre nochmal gespielt werden. Wenn man sich überlegt, dass ein Spiel momentan noch nicht mal eine Halbwertszeit von einem halben Jahr teilweise hat, wenn es den deutschen Markt erreicht hat, dann ist es doch gut, dass an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen wird, dass da ein Golden Game schlummert, das auf jeden Fall viel Spielspaß bringen kann, wenn man gerne hart optimiert.
Und außerdem bleibst du deinem oder eurem Konzept des Recyclings treu. Von daher ist das schick.
Ja, sehr schön. Wir haben uns ja auch erst vor 2 oder 3 Tagen auf das Thema verständigt. Ne? Da muss man natürlich mal gucken. Nee, aber ganz ehrlich, ich finde es gerade, das kam bei mir sofort auf die Liste. Wenn ich gerade mir schon das Wort wiedergenommen habe, würde ich hier an dieser Stelle tatsächlich aber auch einen Song für eure Playlist nominieren, wenn ich darf. Okay. Das mache ich nämlich jetzt, weil mit meinem Titel ich beide Spiele, die ich vorgestellt habe, sozusagen abdecke. und vor allem auch endlich mal eine Band nominieren kann, die ich ganz, ganz großartig finde. Die kommt aus Schweden. Weiß nicht, ob ihr sie kennt. Die Band ist nicht ABBA, sondern...
Die haben noch mehr Bands?
Die haben noch mehr Bands. Die Band heißt Escobar. Und die haben 2001 eine Platte rausgebracht, die heißt There Is Only Now. Und auf dieser Platte nominiere ich den Titel On the Ground. So, On the Ground, ne? Ameisen on the Ground, die Tiere, die auf dem Boden rumhuschen und sich ihre Höhlen sammeln, da ist der Bezug. Und eben die Musik von Escobar, die ist auch zum Wohlfühlen. Die können zwar live total abrocken, aber die Studio-CDs sind von einer Wohligkeit, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte.
Jetzt hast du so clever einfach mal für Musik und Hits da zusammengemacht. Wahnsinn. So Hits da.
Ja, danke für die Empfehlung. Das werden wir natürlich alle auf der Alles außer Top-Listen-Playlist Powered by the Brettsägel nachhören können. Und damit haben wir tatsächlich auch die 6 Spiele vorgestellt, die uns heute wichtig waren. Und bevor wir zu viert auf die Suche gehen, ob wir ein Spiel besonders hervorheben möchten, bitte ich noch einmal im Schnelldurchlauf alle Spiele vorzustellen. JD, du beginnst.
Ich habe euch heute von dem absolut Jacques-Cousel-verdächtigen, hervorragenden Draftosaurus erzählt.
Möp!
Moment mal.
Das war eine Begeisterungstrompete.
Ach so, das stimmt. Ja, das habe ich gehört, genau.
Mein erstes Spiel war Platz 3 von BGG-Ranking, Arche Nova, eins der besten Spiele, die es je gab, je geben wird. Mit vielen süßen kleinen Tieren und auch natürlich gefährlichen Tieren. Ein wunderbares Spiel, um sich richtig reinzudenken, zu zweit, zu dritt, mit einer riesen Komplexität. Klasse Spiel.
Ich hatte als erstes Spiel die Tiere vom Ahorntal mit einer ganzen Bandbreite von schönen Waldbewohnern und schönen verschiedenen Mechanismen, die für den Einsteiger in das gehobene Spiel wie auch für Vielspieler sehr viel Spaß bringen können.
Ich habe euch das sehr konfrontative Zwei-Personen-Spiel Great Plains vorgestellt, in dem Schlangen und Füchse um die besten Wasserplätze und Grasfelder konkurrieren.
Ich habe euch dann noch vorgestellt, der Rosenberg unter den Rosenberger, das Mangelspiel schlechthin. Hier wird nicht nur Nachwuchs bei den Tieren, sondern auch bei den Menschen produziert. Auch über die letzten 14 Jahre, nee, wie viel sind's? 17 Jahre hinweg ein klasse Spiel, von dem her Agricola.
Und von mir kamen die kleinsten Tiere in dieser heutigen Folge. Ameisen aus dem Spiel Mirm, auch sehr interaktiv und sehr krabbelig und sehr crunchy.
Ja, dann schauen wir doch mal, ob sich ein Spiel besonders hervorhebt. Aber zuerst möchte ich für mich zumindest mal jetzt das Geheimnis lüften. Ich hätte tatsächlich brutal damit gerechnet, dass Everdell eine Rolle heute spielen wird.
Die Elefant im Raum. Es ist raus.
Ja, und bei Everdell habe ich ja das Gefühl, das Allerschönste daran sind die Miepel. Denn das Spiel, ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gespielt, das ist ein okay Spiel, aber irgendwie so richtig Begeisterungsstürme hat es bei mir nie entfacht. Und dann auch mit den 5 Erweiterungen, die es mittlerweile gibt, die man auch nicht beliebig miteinander kombinieren kann, weil sich das Spiel sonst selber irgendwie eliminiert. Ja, ich hätte damit gerechnet, weil die wirklich schon brutal schön sind. Haben wir alle sehr viel Rücksicht aufeinander genommen.
Root wäre auch noch eine Maßnahme gewesen.
Ja.
Auch ein schönes Spiel.
Also Root hatte ich ein traumatisches Erlebnis auf der Brettspielhütte. Wir haben gemeint, wir müssen da irgendwie um 11 noch mit anfangen als Absackerspiel.
Oh, das ist eine super Idee. Weil die Idee vergriffen war, oder?
Ja, also ich konnte nicht schlafen und hatte dann auch traumatische Ereignisse in der Nacht. Also deswegen habe ich das auch bewusst weggelassen.
Du, ich habe noch Termine frei, kein Problem. Kannst anrufen. Wir können drüber sprechen.
Ja, wenn ich uns Vieren so zugehört habe, dann glaube ich, dass wir eine ganz große Übereinstimmung gefunden haben bei Arche Nova. Jetzt komme ich allerdings wieder mit der Stimme der Vernunft und sage, das sind doch gar keine Tiermiefel. Das wäre für mich tatsächlich nur ein harter Kompromiss.
Also streng genommen hat er ja aber die Erweiterung mit dazu genommen.
Ja, hat er.
Von daher ist Vernunft da jetzt gerade mal gar kein Thema.
Wollt ihr denn unbedingt da einen Sieger küren dieser Spiele? Nein, dann wären nein, wir nein, ja nein. bei einer Liste, ne, mit einem Sieger, und ihr macht doch gar keine Top-Liste.
Nein, es ist immer nur die Frage, ob es ein Spiel gibt, auf das wir uns alle verständigen können, von dem wir sagen, oh ja, von den Vorgestellten ist das vielleicht noch einmal eins, das besonders hervorsticht. Aber es muss keinen Chuck-Wizzle geben, wir haben das öfters mal. Und dann ist das vielleicht auch heute so, oder?
Es scheint so zu sein.
Ich versuch's noch mal ganz kurz mit Draftosaurus.
Ja, da stimme ich mit ein.
Also lieber als Everdell, ja.
Uli, was warum sagt er sowas?
Warum? Warum haben wir die eingeladen? Genau. Komm, ich habe doch gesagt, ich spiele das jetzt mit. Ja,
lieber als Everdell. Ja. Ich find mich ja gar nicht.
Lass uns einfach feststellen, heute gibt's mal kein Chuck Wiesel für dich.
Das stimmt. Schade.
Ja. Dann ist das so.
Naja.
Aber wir glauben ja immer, dass es angenehm ist, wenn wir unseren Gästen etwas schenken. Und bei uns bedeutet das, dass wir euch ein kleines Spiel schenken möchten. In diesem Fall, ihr seid zu zweit gekommen, bietet sich immer Toppi Toppi an. Das ist unsere Variante von Dalli Dalli, das alte Spiel mit Hans Rosenthal, bei dem die Kandidaten eine Minute Zeit hatten, auf eine Impulsfrage ganz viele Antworten zu geben. Auf so etwas möchten wir euch einladen. Und noch einmal an dieser Stelle, der Rekord liegt etwa so, also aus meiner Erinnerung, bei 24 oder 26 Antworten, die in einer Minute genannt wurden. Und wenn ihr darauf Lust habt, diese Challenge einzugehen, diese Herausforderung anzunehmen, dann wird euch JD gleich euer Thema nennen.
Phil darf anfangen.
Wunderbar, das fasse ich als ein Ja auf für die Regie. Ja, okay, alles klar.
Und da ja Phil sowieso nichts zu sagen hat, wie wir heute mitgekriegt haben, weil es um die Produktionsprozesse und Entscheidungen geht, haben wir jetzt gleich ein Toffi-Toffi.
Hervorragend. Die Regeln sind ja soweit klar. Jetzt möchten wir von euch wissen, Sehenswürdigkeiten aus dem Schwarzwald.
Eine Minute läuft jetzt.
Triberger Wasserfälle, Münster.
Abwechselnd.
Ach so. Okay. Barockkirche St. Peter.
Bodensee Konstanz.
Feldberg.
Gengenbach Adventskalender.
Staufener Altstadt. Du wieder.
Breißerer Burg.
Schluchsee.
Titisee Neustadt.
Die Wutachschlucht.
Feldberg.
Der Kandelhöhenweg.
Sauschwänzlebahn.
Die Freiburger Rote auf dem Münsterplatz.
Und damit ist eure Minute vorbei. JD, was findest du an Sauschwänzlebahn witzig?
Mein 13-jähriges Ich war von meinem Titisee drauf, aber meine Sauschwänzlebahn hat's doch gekillt.
Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es fühlte sich nicht nach 24 oder 26 an. Aber herzliche Grüße von der Schwarzwald-Tourismus-Behörde. Ihr seid hiermit offiziell die Beauftragten für Podcast-Auftritte, wenn es darum geht, die wirklich sehr schönen Flecken im Schwarzwald darzulegen. Aber ihr habt das Freispiel in Freiburg gar nicht genannt als Tourismusattraktion.
Wir haben die Auswahl zwischen so vielen guten Zielen, dass uns es eben schwer gefallen ist, in der Minute uns dann auf das Maximale zu konzentrieren, sondern wir haben versucht, da höchstmögliche Qualität reinzulegen. Und das Freispiel wäre sicherlich in der nächsten Minute auf jeden Fall auch noch gekommen. Also wir wollten jetzt nicht nur daher blabbern, sondern wirklich eine gute Auswahl treffen.
Also ich finde, wir waren furchtbare Botschafter.
Damit sind wir so langsam am Ende dieser Folge angelangt. Traditionell, bevor der Wurms kommt, fragen wir unsere Gäste allerdings noch, ob es für euch noch unerfüllte Brettspielträume gibt. Wir fügen immer hinzu, egal wie abgefahren, egal wie unrealistisch, gibt es etwas in eurem Brettspielleben noch, wo ihr sagen würdet, boah, das wäre schon schön, wenn ich das erleben würde. Phil, du bist so hart am Nachdenken.
Na, also es fällt mir schon relativ leicht. Also ich würde jetzt endlich einfach gerne meinen Azubi-Status dann auch ablegen können und endlich als Geselle bei einem Podcast mitmachen können. Das, ja.
Okay, so unrealistisch ist auch nicht. Das, sorry, da muss ich mal kurz intervenieren.
Ja gut, wenn wir schon bei Wünsch dir was sind. Also ich hatte jetzt zunächst gedacht, ihr fragt nach einem Spiel, was man unbedingt mal spielen möchte.
Du darfst es ganz offen interpretieren.
Und so habe ich das jetzt verstanden und mich treibt schon seit langem die Suche um nach einem Spiel, das sich nennt Container. Und das ist im Prinzip so ein Pickup-Delivery-Spiel mit Containerschiffen, die auf den Ozeanen schippern. Und das ist nur so teuer auf dem Sekundärmarkt zu kriegen, dass ich bisher mich zum Glück noch beherrscht habe. Das dürfte ich, glaube ich, also das, diese Deluxe-Version kostet 350 Euro momentan. Aber so die eine alte Ausgabe mal. Also wer jetzt bei euch zuhört und da eine alte Ausgabe hat, das Spiel ist eigentlich gar nichts wert. Schickt's mir einfach so zu oder gegen einen Unkostenbeitrag. Das würde ich gerne mal spielen.
Dann geht das jetzt mal raus in das Nordsaarland in Richtung Katja und Thorsten. Wenn ihr beide bitte Container in eurer Sammlung habt, sagt mir Bescheid und dann gucken wir doch mal, dass wir das zusammen spielen, denn Pete hätte Interesse daran. Und die beiden habe ich deswegen genannt, weil die eine sehr umfangreiche Brettspielsammlung haben. Katja, ich glaube, 2.500, Thorsten etwa 6.000 Brettspiele. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da vielleicht etwas für dich tun können.
Das klingt verheißungsvoll.
Uiuiui, aber das sieht richtig gut aus. Also ich verstehe schon, warum du das haben willst.
Ja, da kommt wieder der Nordsee-Seebär in dir raus, ne? Containerschiffe, Wasser und los geht's.
Ist so. Ich kann ja was vermitteln. Richtige Containerschiffe. Kein Problem.
Schön war's. Vielen Dank, dass wir zusammen über Brettspiele mit Tiermeeple gesprochen haben. Ich hoffe, es hat euch auch so ein bisschen Wohlgefallen gemacht, hier bei uns im Studio zu sein. Und ganz am Schluss kommt der Wumms. Und wie wir von Cindy wissen, kann ja auch manchmal mit 1 beginnen, aber traditionell starten wir mit
3, 2, 1.
So, jetzt nehmen wir auf, ne?
Jetzt nehmen wir auf.